Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phrasen,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und ich bin blendend gelaunt, denn ich komme aus 3 Wochen Urlaub und ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, wie Podcast funktioniert, so lange ist das schon her. Aber dafür habe ich immer noch jemanden an meiner Seite, der dafür sorgt, dass ich hier nicht ganz aus dem Ruder laufe. Kuba, bist du da?
Ich bin da, Nico. Wie geht's dir?
Du bist auch aus dem Urlaub rausgekommen, ne? Sind wir beide mit einem grinsenden Gesicht gut gelaunt und gehen hochmotiviert in Podcast-Produktion und nach 3 Wochen ist alles wieder vorbei? Oder wie läuft das hier?
Ja, du grinst auf jeden Fall ein bisschen mehr als ich. Glaube, bei dir merkt man den Elan noch ein bisschen, schon ein bisschen mehr an. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen, ich brauche noch ein paar Tage, bis ich reinkomme. So der erste Tag nach dem Urlaub fällt mir eigentlich per se immer schwer. Es hat gar nichts mit dem Job zu tun.
Ja, ich glaube, den hatte ich. Ich habe mir so einen Tag dazwischen schon genommen, wo ich so halbwegs was vorbereitet habe, ein kleines bisschen noch gearbeitet im Urlaub. Aber so weit wie möglich mich von Hip-Hop auch ferngehalten. Und das gehört dann auch zu den Arbeitsprozessen. Und ich habe das hier im Vorfeld schon kurz erzählt. In unserem ganzen Programm, mit dem wir arbeiten, steht ja drin, wer Gäste sind. Und ich wusste es bis heute Morgen nicht. Und ich habe mich umso mehr gefreut, dass the one and only Figo Brazlevic and the other one and only MC René heute bei uns sind.
Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung.
Ey, und erstmal schön, danke, liebe Redaktion, für diese nette Runde. Es gibt ja so ein bisschen so ein Ansatzpunkt, den hatten wir, René, ne? Du hast ein bisschen gemotzt mit mir, glaube ich, an irgendeiner Stelle.
Also erstmal, um das jetzt mal vorwegzunehmen, ich finde es ja super, wenn so Thesen aufgestellt werden. Und ich sehe das Ganze als Prozess, also als Gesprächsprozess, ne? Also weil ich auch der festen Überzeugung bin, es gibt nicht eine Wahrheit oder es gibt nicht einen, der sagt, so ist es oder so ist es nicht. Und ich finde es umso spannender, Dinge, also gerade bei euch, weil ihr eben so ein weites Themenspektrum habt, diese Dinge auch manchmal aufzugreifen, um den Ball einfach auch mal wieder zurückzuschießen und gucken, was passiert, ohne dass ich mich jetzt da selber so wichtig machen will. Ich fand halt nur, du hast diese These so aufgebaut, wer ist denn der deutsche Jay-Z und so weiter, also mit diesen Superlativen gearbeitet und so. Und von denen habe ich mich etwas getriggert gefühlt, weil es ist klar, dass der amerikanische Markt nach wie vor der dominanteste ist. Und wenn man ja, den Biting-Prozess betrachtet, sind Trends, die entweder aus Frankreich oder aus Amerika kommen. Sie werden ja fast in Echtzeit adaptiert. Ich will nicht biten sagen, sondern adaptiert. Ja. Und von daher ist es immer Deutschland generell auch eine Zusammensetzung aus Inspiration, die von woanders, also die nicht intrinsisch kommen, sondern von weiter weg. Und so habe ich ja auch zum Beispiel mit Rappen angefangen. Also da nehme ich mich jetzt nicht aus dieser Gleichung raus. Und ich fand es halt witzig, dann einfach zu sagen, ja, warum sagen die denn das immer? Der deutsche Jay-Z, der deutsche Kanye West, warum sagst du denn nicht so, wer ist denn der nächste Savage oder der nächste Sammy? Das ist eigentlich sozusagen die nächste.
Ja,
das wäre so halt das nächste so. Oder
ja, warum kann man auf. Pass mal auf, ich gehe kurz rein. Da sind nämlich drei, vier Sachen drin, die total wichtig sind. Die erste ist, Kuba, wichtige Information für uns beide heute. Wenn wir ein bisschen Struktur im Format haben wollen, müssen wir dazwischen gehen.
Ja, bitte, ich habe schon gemerkt, so nach 2, 3 Sätzen. Aber ich bringe auch viel Infos rein.
Ich wollte erstmal ganz woanders hin, denn dieses Format hat ja bewusst einen Ansatz. Denn der ist nämlich zweitens, du und dein Ball zurückspielen mit der These, denn ich fasse das schnell zusammen. Es ging um dieses mit dem deutschen Jay-Z, was ich irgendwann mal hier im Podcast gesagt habe. Du hast darauf reagiert. Dann haben wir schon angefangen, ein bisschen drüber zu reden. Wir beide mal. Ist ein Grund, warum du hier bist, weil wir Bock haben, über solche Dinge zu reden. Ist ein Herzstück von diesem Podcast-Format, wie Kuba und ich das jetzt hier auf die Zeit aufgestellt haben. Jetzt hole ich aber Figo mit ins Boot. Ja. Denn der dritte Punkt ist, wir haben natürlich diese These der Woche oder die Leitfrage, die wir mit euch diskutieren wollen. Aber wir wollen dieses Format halt deshalb besonders machen, weil jeder von euch beiden auch eine Frage oder irgendwie ein Thema mitbringen soll, das ihn selber interessiert, damit wir mal von unserer Seite auch unseren Input geben können. Und da, Figo, vielleicht fängst du an oder so. Wir haben ja also euch beide gefragt, worüber ihr mal reden wollt. Und das wollen wir ganz wichtig hier in den Vordergrund stellen. Wir kommen noch zu unserer Jay-Z-Frage. Da werden wir auch noch auf jeden Fall noch drüber sprechen. Weil nämlich das mit dem deutschen Savage, das sage ich nämlich genauso oft. Und deswegen wird es lustig, wenn wir nachher drüber reden.
Oder ihr schneidet einfach meinen Anfang.
Nein.
Wir schneiden gar nichts.
Hier wird gar nichts geschnitten.
Besser außer, so als andersrum.
Außer du beleidigst den großen SV Werder Bremen. Das schneide ich gerade nicht weg.
Als doch nicht als Eintracht-Fan.
Ja, aber Figo, sag mal, was brennt dir unter den Nägeln? Was wolltest du mal besprechen?
Also erstmal hallo euch allen nochmal von meiner Seite aus. Für mich persönlich ist die Frage, die ich mich gerade stelle oder die letzte Zeit oft stelle, ist, wie wichtig sind sozusagen alle nicht kommerziellen Rap- und Instrumentalalben für Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur? Auch heutzutage, also in der ganzen Zeit von bis, wie wichtig sind diese Alben, die nicht beachtet werden? Ist das eigentlich der Motor der Kultur? Oder ist die Kultur wirklich nur die Speerspitze?
Also meine erste Frage wäre da direkt, aber wann gilt etwas für dich oder für euch kommerziell?
Ich sage jetzt mal so, mit Marketingplan, Team, Struktur, also es gibt ja extrem viele Leute, auch wir arbeiten ja auf unsere Art und Weise, haben bestimmte Marketingstrukturen und so, die wir versuchen, aber wir machen sie ja selber, also Learning by Doing. Und es gibt ja aber auch schon vorgesetzte Strukturen, in die Rapper oder Instrumentalisten reinkommen und sozusagen davon profitieren oder da halt dann von sich aus was liegen lassen. Ich sage jetzt mal, alles, was wirklich, also nicht kommerziell würde ich jetzt sagen, alles, was unter 5000 Vinyl ist.
Oder ich würde vielleicht noch hinzufügen, weil ich finde die Frage wirklich sehr gut und berechtigt. Und die Frage lautet, gibt es einen fließenden Übergang zwischen nicht kommerziell und unkommerziell? Ich glaube, sobald halt eine große Industriestruktur involviert ist, und da ist halt der Punkt, wo ist kommerziell und nicht kommerziell, weil ja mittlerweile Industriestrukturen auch reine Vertriebsstrukturen sind für Underground-Künstler zum Beispiel. Ist halt so, für mich bedeutet Kommerzialität im Prinzip, sobald halt eigentlich ein großer Großkonzern involviert ist, soweit das möglich ist, oder so Musik im Prinzip in diesem Segment der Abschöpfung sich befindet, dann ist es kommerzielle Musik. Also wenn ich zum Beispiel das Radio anmache und ich höre Mark Foster, dann würde ich sagen, das ist für mich der unabhängig
das
ist
ein No-Brainer. Das
ja
ist ein
genau. No-Brainer. Ja. Ich will das gar nicht qualitativ bewerten, aber jetzt nur von der Beschreibung würde ich sagen, das ist so kommerziell. Oder zum Beispiel, der auch natürlich auch von unten kommt, wie Sido oder so, ist ja auch ein kommerzieller Act. Unabhängig von der Qualität und so weiter, würde ich das eher dann beschreiben. Ich würde jemanden wie Negromann würde ich eher als unkommerziell
Aber
für mich nicht weniger relevant.
Aber wo siehst du dich selber? Wo würdest du dich selber sehen?
Ich sehe mich als jemand, der durchaus im kommerziellen Bereich auch tätig war. Also durch die Dummern mit Tomic und vor allem eben als Rap-Journalist bei Mix V Raw Deluxe, bei Viva, Viacom, war ich ja jeden Sonntag im Fernsehen. Dann war ich auf jeden Fall kommerziell. Ich würde das, was ich jetzt tue, eher als unkommerzieller betrachten, auch wenn man meinen Namen kommerziell assoziieren kann, weil ich wahrscheinlich bekannter bin als meine Musik. Und deswegen würde ich sagen, meine Musik oder das, was ich mache oder das, für was ich stehe, würde ich schon eher im unkommerziellen, auch bewusst unkommerziellen Bereich ansiedeln. Also wenn du mich jetzt so fragst.
Es brennt in mir dazu, darüber loszuquasseln hier, aber ich muss in diesem Format immer, möchte einfach auch Kuba den Raum geben, weil halt wir auch nochmal Generationsunterschied haben und mich unbedingt. Seine Meinung da auch nochmal interessiert. Ich will mal hören, was er denkt.
Ich finde es eh auch schon wieder schwierig, hier über diesen kommerziellen Begriff den so klar zu definieren, weil ich finde, dass es selbst in der Industrie Artists gibt, die offensichtlich für euch jetzt unter diesen kommerziellen Aspekt fallen würden, die dann aber irgendwie trotzdem nicht den gewünschten Impact haben, den ich den manchmal zuordnen würde oder wie ich die
Ein Beispiel denn, vielleicht von dir?
Also mein Evergreen-Beispiel ist eigentlich die ganze Zeit OG Kimo.
Okay, so, okay.
Also ist ja bei Chimp Raider gesigned.
Ja.
Ja. Hat jetzt auch vor 2 Jahren sein Debütalbum rausgebracht. So, und ist lyrisch auf einem sehr krassen Level, auch inhaltlich auf einem sehr krassen Level. Und ich finde, da da fehlt, also für mich, also ich weiß, in anderen Ländern wäre der Typ für mich wahrscheinlich ein Superstar. Hier ist es nicht so, obwohl er irgendwie dann schon kommerzielle Musik macht, aber ich finde, es gibt dann
findest echt nochmal... Findest du, dass er inhaltlich kommerzielle Musik macht? Also ich feiere ihn, aber ich finde nicht, dass er, ich finde, er macht relativ
unbequeme Musik. Ja, aber da kommen wir doch genau zu dem Punkt. Das ist das Crow-Label. Mehr,
ach so,
mehr
ja, gut.
Kommerzialisierte Major-Struktur-Anbindung kannst du nicht haben als bei Jim Berater. Ja. Kannst vielleicht noch zu Universal gehen. Aber das Schiff, auf dem er fährt, also mehr Kommerzialisierung geht nicht als das.
Ach,
die Dudes, die da am Steuer sitzen, das sind aber wiederum Kandidaten, die eigentlich auch genauso das gleiche Schiff 10 Jahre lang rumgefahren haben, das nur 5 Leute interessiert hat. Mhm. Und da kommt für mich der Punkt, über den man bei der ganzen Sache sprechen kann, um da auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, Figo, weil ich hab, der denkt da auch immer wieder drüber nach und du kannst keine Grenze ziehen, du kannst kein kommerziell, nicht kommerziell ziehen, aber ich habe für mich festgestellt, und das merke ich auch in der Neuzeit, wenn ich unsere Playlist höre, und es gibt so Leute wie Ulysse, wie Heliocopter, wie Quami, die mag ich alle unheimlich gerne. Ich merke es an 2 Gründen. Zum einen, weil sie irgendwie mein Sound Bild von damals catchen. Ihr werdet fühlen, was ich meine. Das ist irgendwie so eine neue Interpretation. Es gibt so eine neue Welle da drin. Ich spüre, die Jungs fühlen das, was ich gefühlt habe. Und der Kommerzialisierungspunkt, den ich da sehe, denn es ist ja nicht verwerflich, weil Kommerzialisierung heißt ja Geld verdienen. Und wenn du davon deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst, was ja hoffentlich auch für euch gilt, ist ja cool. Das heißt, es ist nicht verwerflich und damit verleugnet man nicht automatisch seinen kulturellen oder seinen künstlerischen Aspekt. Aber da ist der Punkt. Dieses antizyklische. Und wenn ich deine Frage so beantworten kann, würde ich sagen, antizyklische Musik ist immer die wichtigste Musik, weil sie nämlich dafür sorgt, dass wir Strömungen bekommen und vielleicht auch im Zweifel bestimmte Dinge halten können. Denn nur durch solche Leute, und ich will es nicht vorwegnehmen, ich habe mir René, deinen Song der Woche schon mal angehört, lange so, noch nicht drüber reden, ist egal, machen wir nachher. Aber genau solche Sachen, das entdecke ich ja ehrlicherweise dann durch dich jetzt gerade wieder. Und nicht dadurch, dass mir das per se automatisch über irgendwelche Playlisten zugespült wird.
Also muss der DJ wieder zurückkommen.
Ja, sowieso. Das sowieso, aber da bin ich ja auch.
Okay, da habe ich auch einen guten Punkt zu dem Thema.
Für mich ist es ja dann schon fast eher, sagen wir mal, jetzt das Wort kommerziell ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich. Vielleicht schon eher Musik, die gesehen oder nicht gesehen wird. Also, weil ich glaube halt so ein bisschen ist die ganze Musik, für mich ist die ganze Musik, die es existiert, die auch länger existieren wird, dass man auch später mal draufkommt, was es irgendwann mal vor x Jahren gegeben hat, genauso wie Rockmusik, die ich später entdeckt habe, oder Sample Music. Ist das natürlich für mich so der ganze See. Und ich finde, oft ist so dieses Kommerzialisierte, so wie so das Kristall, was oben drauf wie so ein Boot fährt auf diesem See. Ja. Und wenn man da tief eintaucht in den See, dann hat man da auf jeden Fall eine extrem, man muss sich zurechtfinden. Ja. Man braucht sein Gear, man muss einen Plan haben, so ein bisschen. Man muss schauen, man kann sich treiben lassen. Und das finde ich halt das Spannende. Also für mich ist es so, es ist nicht viel unwichtiger oder wichtiger, oder welche Musik da teurer ist oder produziert, also wie viel Geld Kanye West reinsteckt oder wie viel Geld ich reinstecke. Das interessiert ja am Ende nicht. Sondern es ist so die Wahrnehmung, wie wichtig halt sozusagen all das Ungesehene ist im Hier und Jetzt.
Weil da kann ich gut einsteigen. Also ich, was Kuba gesagt hat zum Thema OG Kimo, ja. Also so, er meint, so für ihn sollte der einen höheren kommerziellen Status haben für das, was der an Impact bringt. Also so lyrisch und beatstechnisch und so. Bin ich immer dafür, wenn Leute, die praktisch aus sich heraus motiviert Rap-Musik machen, die sollten immer soweit kommerziell sein, so wie früher war es so fast Alternative wie Tribe Called Quest, die haben auch 500.000 Alben verkauft und so. Ich glaube, die Musik, die der zum Beispiel macht oder die machen, die ist halt auch sehr, in Anführungsstrichen, relativ undeutsch. Und dass Leute da schnell in ihrer eigenen Komfortzone bedroht werden, wenn es auch um Themen wie Rassismus geht, was er auch in seinen Lyrics auch zum Teil rüberbringt. Ja. Und ich glaube, das Problem am Begriff Kommerzialität, oder wenn ich den negativ bewerten würde, ist es so, das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Ding. Das hat auch was mit Gentrifizierung zu tun, dass Musik oder Erfolg oder Qualität von Musik oft über deren Funktionalität definiert wird. Funktioniert es? Aber nicht, funktioniert es für mich, für mein Herz, für mein Vibe, sondern funktioniert es da draußen für den verkackten Markt? Und ich glaube, daran hängen sich halt so viele auf. Eine Relevanz ist natürlich eine Relevanz, die sich auch über eine Reichweite definiert. Aber eine Reichweite ist ja auch algorithmisch definiert. Das sieht man ja auch im Radio. Ich finde, bei der Rap-Musik ist es ein sehr gutes Beispiel, wie durchkommerzialisiert, durchgentrifiziert, zielgruppenstrukturierte Musik gemacht wird, angenommen wird, funktioniert. Aber gleichzeitig gibt's eben auch A zu dem SK, gibt's ein Retro-Gott, gibt's ein Figob, gibt's. Also das finde ich eigentlich gut, dass eine Nische an sich Bubblehaftigkeit im Musikhören so viele Nischen gibt, ne? Also so, da gibt's 100.000, da gibt's 1 Million, aber dass die Musik zu sehr an diese Funktionalität gebunden ist, also im kapitalistischen Auswertungssystem, hätte ich auch einen Buchtipp zu, aber da kann ich später noch mal gerne noch ein bisschen Input geben, finde ich halt etwas problematisch.
Hast du, Figo, eigentlich, ich möchte es nicht negativ formulieren, aber irgendwie ist es dann am Ende doch der gleiche Punkt. Hast du manchmal ein Frustgefühl in dir, dass du vielleicht Musik machst, die nicht von der Masse entdeckt wird?
Nee, das Einzige, wenn ich mir ein Frustgefühl habe, dann vermische ich das mit meinen Emotionen von meiner Tageslaune, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es könnte mehr gehen oder sowas. Aber das ist nie mein Anspruch gewesen, dass ich sage oder dass ich das Gefühl habe. Ich für meine Musik, ganz ehrlich, habe eine Menge Follower und das auch weltweit. Und ich habe auch schon mehrfach in anderen Ländern gespielt und werde immer wieder eingeladen. Dadurch ist es für mich, ich würde das nicht als Frust oder als so eine Art Downer bezeichnen oder so. Weil ich mir sicher bin, dass es in Deutschland gefühlt viele Kunstbanausen so oder so gibt. Und wenn man ein bisschen detaillierter da rangeht, vielleicht auf andere Dinge achtet als, sag jetzt mal, das obere Paket, dann muss ich mich auch nicht wirklich wundern. Also ich bin jetzt da nicht total enttäuscht darüber, im Gegenteil. Ich bin überrascht, dass es so viele Leute gibt, die heute noch meine Musik feiern und mir so viel Feedback geben, jeden Tag. Also ich lebe vom positiven Feedback, so.
Und wenn man mal ehrlich ist, so aus meinem Standpunkt aus betrachtet, seid ihr ja quasi, also ihr beide im Prinzip, in unterschiedlichen Karrierewegen, auch wenn ich jetzt mal das Wort Karriere dazu benutze, ist ja, ja so, ja, irgendwo genau in diesem Zwischenraum aus, unterm Radar für das, was zeitgeistig heute in Playlisten rausgesucht wird, aber dann trotzdem viel größer als das, was du zum Beispiel heute als Song mitgebracht hast, René oder so. Ja. Und damit ja schon dann in der eigenen in der Unsichtbarkeit extrem sichtbar.
Das ist cool. Ja, also, mag ich eigentlich den Widerspruch. Sichtbarkeit in der Unsichtbarkeit. Wow.
Ghostwriter. Ich hatte ja die letzte Woche oder vor anderthalb Wochen bin ich ja auch wieder mal, und gar nicht so unoft jetzt auch mit René, aber vor allem jetzt auch mit einer Single, wo ich selber gerappt habe, mit Lopara, mit dem Track Gleichgültig, sind wir in die Deutschrap Brandneuliste gekommen. Und wenn man jetzt so die, ich weiß nicht, ob das eine algorithmische Playlist ist oder eine Editorial,
Editorial.
Ja, ziemlich weit oben mit drin so, und haben dann sozusagen Namen hinter mich gelassen, die momentan akut brutal in Deutschland am Start sind, so, die ich jeden Tag mitkriege über die Medien. Und da bin ich dann schon überrascht einerseits, weil ich mich wundere, dass das passiert, wirklich. Und auf der anderen Seite freut es einen natürlich. Also so, ich denke, das ist ein guter Weg, den man sich so aussucht, wenn man so versucht zu existieren, sein Ding zu machen und wirklich bewusst auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Spaß dran hat, einfach irgendwie ein bisschen mal dagegen zu sein. Also gegen den Strom, gegen die Mechanismen, die jeder so vielleicht tut und die man machen muss. Und posten müssen wir auch. Aber es ist ein ganz anderes Motiv einfach dahinter. Ja, es ist eine ganz andere Einstellung einfach.
Also wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, also es ist ja der absolute Wahnsinn. Es ist so krass, dass wir sozusagen in dieser ganzen, ich sag mal, ich nehme jetzt mal die anderen Elemente von Hip-Hop, lasse ich mal jetzt mal außen vor in unserem Gespräch, Sprechgesangskultur. Also das ist halt so, dass ich jetzt so mit 44 hier sitze, ja, und weiß nicht, wie alt du bist, Kuba, aber das
25.
Ja, 23, verstehst du? Fünf. Und wir können uns über Dinge unterhalten, wo ich, als ich angefangen habe mit dem Shit, selber jetzt so 20 oder 17 war, hatte ich nicht den Bezug zu einem 44-Jährigen oder Älteren, wo man dann so, auch wenn man unterschiedlich initialisiert wurde und so, das finde ich erstmal Das gibt's auch in gar keiner anderen Musikrichtung. Das gibt's nicht im Schlager und das gibt's vielleicht in der elektronischen Musik. Ja, aber die ist ja auch noch mehr noch ein bisschen anders strukturiert. Aber so Gesprächsbedarf besteht immer irgendwie bei Rap. Rappen schon so viel und dann reden wir auch noch so viel darüber und das hat sich irgendwie nicht geändert und ich finde es ja auch spannend, weil es da auch um viele andere Themen geht und das würde ich halt viel, viel mehr begrüßen und was auch Figo meinte mit der oder was Nico meinte mit der Sichtbarkeit in der Unsichtbarkeit und so, wenn ich das Feedback betrachte, was wir jetzt auf unsere Musik bekommen haben, viele Leute, die zum Beispiel 2003, 2004 rausgegangen sind aus dem Rap-Hörer-Zyklus, weil dann auf einmal Agro kam, Bushido, also ein anderer Style war im Vordergrund, sind ja viele komplett ausgestiegen. Und die haben teilweise jetzt, hören sie das wieder und entdecken, um jetzt mal hier den großen Altruisten hier raushängen zu lassen, entdecken die jetzt dann, ah cool, es gibt ja auch noch das und es gibt ja auch noch das. Und das ist halt das Schöne an der Sichtbarkeit in der Unsichtbarkeit, dass man seine Hörer auch zum Stück weit wieder erziehen kann, wie es damals der DJ gemacht hat, in einer Zeit, wo Leute eigentlich nur in den Club gehen, um den Scheiß zu hören, den sie eh schon die ganze Zeit hören. Ich gehöre eher zu denen, die in den Club gehen oder das ist das Geile am Beatmaker-Tum. Da gehe ich hin und höre Beats, das könnte mein nächster Track sein und so. Das feiere ich persönlich mehr, aber mir ist auch bewusst, dass man damit immer in der Minderheit ist und immer eigentlich so außen vor. Aber das mag ich immer noch, dass das immer noch so sein kann und trotzdem, sag ich mal, sowohl finanziell rentabel ist, gut, jetzt gerade ohne Auftritte weniger, aber sonst und dass man darüber über die Generation praktisch so einen Schulterschlag auch vollführen kann, der meiner Meinung nach oft zu Unrecht gezogen werden. Ja, dann gibt's die Hörer und es gibt die Hörer. Ein Generationsbruch ist immer normal in der ganzen Gesellschaft. Und warum sollte das beim Rap anders sein? Aber ich glaube, es tun sich die Älteren manchmal schwer, auf die Jüngeren zuzugehen, um denen Respekt zu geben, als dass es umgekehrt ist. Und wenn ich jetzt Props bekomme von dem Jüngeren, Und ich gebe denen dann nicht auch die Props und so, dann ist es irgendwie einseitig. Es muss immer in beide Richtungen gehen. Und das ist auf jeden Fall eh immer meine Einstellung gewesen. Auch wenn ich andere Musik mache, als jetzt wer anders oder so, bedeutet das für mich, ich weiß, ich springe so ein bisschen von Bildchen auf Stöckchen und so, aber das ist halt
ich
so.
Ich versuche an der Stelle jetzt einzugreifen, wo ich eine Überleitung bauen kann.
Ja, genau. Und kannst du da reingreifen?
Ich brauche Luftpausen bei dir, dann greife ich ein. Aber
du bist
MC, so rappermäßig.
Der kein Platz
du atmest nicht. Du atmest nicht, du lässt mir keine Pause.
Ich habe eine gute Atemtechnik, aber jetzt kannst du einsetzen.
Ja, genau, hab ich schon gemerkt. Ich wollte nämlich an einer Stelle, einer dieser vielen Stellen, diesen Punkt bringen, dass du also im Prinzip den, oder ich setz noch mal anders an. Wir haben ja eine Leitfrage formuliert,
ja, bitte.
Kuba, die wie folgt heißt:
Was wären Deutschrapper ohne amerikanische Vorbilder?
Ja, super.
Der Punkt war ja die eingangs schon besprochene ein bisschen Grundsatzdiskussion, die wir hatten, René, und wir fangen gleich mit Figo an. Figo, bereite dich vor, du musst gleich antworten, darüber zu sprechen, weil ja wir in Deutschland ganz oft diese Vergleichbarkeiten haben. Ja. Und ich glaube, im Grundkern auch dieser These ist nun mal Marktrelevanz. Und ein kultureller Nährboden, aus dem in den USA Künstler entstehen, die erfolgreich sind und Leuchttürme für die ganze Welt. Und damit Vergleichbarkeiten schaffen. Und daher wahrscheinlich in Deutschland ist relativ schnell dazu kommt, dass man mit dem amerikanischen Vorbild redet, obwohl es auch genug Deutsche mittlerweile über die Zeit gibt. Aber René hat ein kleines bisschen Problem damit und hat gesagt, ich soll aufhören, den deutschen Jay-Z zu suchen. Figo, bist du cool damit, wenn wir gemeinsam den deutschen Jay-Z suchen oder sollten wir es lassen?
Ich finde das ehrlich gesagt, also klar, Respekt gegenüber den Urvätern, die das aus der Not zum Teil gemacht haben, die etwas Weltbewegendes an den Start gebracht haben. Von dem her ist es schwierig, sozusagen nicht zu flexen und zu flohen, wie ein Grandmaster Cass das irgendwann auf die anderen übertragen hat, ja, und noch vorher Melly Mel, Cockler Rock und so weiter. Das sind ja alles Namen und Leute, die auf jeden Fall schon so Hall of Fame Charakter haben, ja. Und für mich ist es eine Sache, die ich kann das einerseits verstehen und finde es in Ordnung, wenn man das macht, dass man sagt, man sucht sein Pendant, ja, dass man einfach auch so ein bisschen das Gefühl hat, ja, Weil wir suchen irgendwo ja auch immer nach so, was ist denn Hip-Hop? Wer ist der gerade Beste? Wer ist the GOAT? So. Und ich finde, diese Frage ist ja, es ist ja eine Eindrucksfrage. Das ist ja höchstens, vielleicht kann man das nachher auf finanziellen Erfolg bringen. Man kann es auf, wie viele Alben hat er gemacht? Man kann es auf, wie oft rappt er? Wie viele Syllables? Was? Man kann es ja dann nachher wie in Statistiken, wie im Basketball oder so, in alles mögliche aufteilen. Ich persönlich finde, dass Deutschland so früh angefangen hat und so ihren den eigenen Weg gegangen ist, schon früher mit den Jams, die ganz anders aufgebaut waren als Blockpartys. Zum Beispiel du bei dir in einem spannenden Podcast mit Cora E., den du mal fabriziert hast, habe ich da so ein paar nette Sätze rausgehört von ihr. Dass sich das sozusagen schon so autark entwickelt hat. Natürlich hat man drüber geguckt und man hat die Welle gemacht und man hat alles irgendwie abgeguckt. Aber ich finde, das ist schon irgendwie, wenn ich mir so ein paar Rap Gestalten in Deutschland, sag ich jetzt mal so, angucke über die letzten Jahre, was die so kreiert haben, dann suche ich das seinesgleichen schon irgendwo in den USA. Also es gibt also viele, was jetzt zum Beispiel aus dem mitteleuropäischen oder beziehungsweise im Nahen Osten Raum, Menschen aus dem Nahen Osten bringen einen ganz anderen Flavor nochmal rein in die Hip-Hop-Geschichte und ihre eigene Story. Und ich finde, auch in Frankreich sieht man das sehr stark, was Afrika da für einen Einfluss hat. Ich finde, dass das nochmal auf jedes Land sozusagen, kann schon stolz drauf sein, auf die eigene Entwicklung, finde ich am Ende des Tages. Ich glaube, das ist, was auch Bambaataa hätte wollen, dass nicht am Ende sich das nur auf Bambaataa zuspitzt. Ja? Also, dass alle sagen, ja, Bambaataa ist the greatest. Und weil im Endeffekt dieses Pendant suchen ist ja so eine, wer braucht denn das Pendant?
Also, das wer, hat auch wer was braucht, mit dem Komplex zu tun, so ein bisschen.
Ich weiß nicht, aber für mich, es inwiefern, ist natürlich...
Inwiefern mit Komplex?
Dass man nicht denkt, man ist nicht gut genug. Das Problem ist halt an diesen Vergleichen mit den Superlativen ist, dass man denkt, ja, das eigene ist nicht gut genug und so, meiner Meinung nach. Ich glaube auch, das Problem, das liegt auch in der History, also in unserer History. Wir hatten damals in den 30ern oder 40er Jahren des letzten Jahrtausends gab es ja eine ziemlich bunte kulturelle Vielfalt auch in Deutschland, auch was im Bereich von Chanson, im Bereich von Jazzmusik und so weiter. Also Leute, die halt künstlerisch auf der Höhe ihrer Zeit waren. Und durch halt praktisch dieses Ausradieren durch den Nationalsozialismus hat sich ja eine ganz komplette Kultur, also so im filmischen Bereich, also eine Avantgarde, Leute, die Akzente gesetzt haben musikalisch, hat sich ja komplett ausradiert hier in diesem Land. Das darf man halt nicht vergessen. Und dadurch ist eben meiner Meinung nach auch ein riesiges Vakuum entstanden und halt eben auch Musik, dass man nicht über die Realität gesungen hat, weil die so scheiße war, sondern eher über die Berge sind schön. Und dadurch ist ein ganz anderes Vakuum meiner Meinung nach entstanden, mit dem ich mich auch als, sag ich mal, mit Migrationsbiografie gar nicht identifizieren konnte, um jetzt den Anschluss wieder zu diesem Amerika-Ding zu machen. Und dann war das Wolfgang Petri vor meiner Haustür. Nein, das bin ich nicht. Ich hab nichts gegen den. Ich hab gar nichts dagegen. Aber da war auf einmal Public Enemy viel näher, obwohl die 10.000 Kilometer weit entfernt waren. Das ist es halt. Also ich habe etwas gesucht, was ich nicht in meiner Kultur, in der ich geboren und aufgewachsen bin, nicht gefunden habe. Es alles war leer. Und auf einmal kam da dieser Ursprung, auf der jetzt praktisch mein Leben bestimmt hat, kam halt rüber, ne? Also so, und ich finde, man sollte ab einem gewissen Punkt, das, was Figup auch meinte, sich so ein bisschen auch davon emanzipieren.
Also aber ich finde, wir können stolz sein auf das, was die Deutschen, also unabhängig davon jetzt, ob die Musik mir geschmacklich gefällt oder nicht, aber der Markt, der sich entstanden hat, weil Kids von heute, ich meine, Travis Scott und bestimmte Leute sind auf jeden Fall noch bestimmt interessant und die Amerikaner schaffen das ja auch, solche Musik kommerziell zu vermarkten und aber auch dann das Modernste, was es gibt, das schaffen wir in Deutschland nicht so gut, finde ich. Ja, das ist, glaube ich, der einzige Haken, den wir hier haben, weshalb ich, glaube ich, noch kein Jay-Z so richtig rausspringt, weil immer man das Gefühl hatte, so der aktuell coolste Rapper, der es sein könnte, bringt dann am Ende doch nicht wieder so ein Album, sondern er macht dann halt wieder gerade den aktuellen Style oder er macht irgendwie so gewisse Sachen. Weißt du, was ich meine? Das ist so mein Problem irgendwie hier, glaube ich, in Deutschland.
Same. Und ich kann dir die direkte Antwort auf den Punkt, den du dann hattest da drin, René, genau dadurch geben. Ich habe ein bisschen rumgespielt mit diesem deutschen Kendrick Lamar suchen. Natürlich mache ich das auch immer ein bisschen plakativ.
Klar, ist ja auch ein bisschen also, Jobkalkül dahinter. Ist
bisschen
ja
Social Media Posts am
Ende. Bisschen Trigger, ja, ein bisschen Leute Trigger
hat ja geklappt lassen. Bei mir.
Ja, inklusive auch OG Kimo selber, den ich der deutschen Kendrick Lamar genannt habe, der hat dann auch ein bisschen damit rumgespielt. Und
ja, klar.
Insofern, das ist ja klar. Aber es gibt ja genau das, was Figub sagt, bestimmte Grundpunkte. Und ich habe in Deutschland bisher noch keinen Rapper gefunden, der es geschafft hat, Straße und Gesellschaftsmitte hinter sich so zu vereinen, so dass ich das Gefühl habe, dass er gleichzeitig aber auch eine saubere, positive Botschaft in die Welt hinausbringen möchte. Haftbefehl ist in einer gewissen Form eine Stufe davor und knapp an diesem Punkt. So. Aber ich habe ja noch nie diesen Typen gefunden, der genau
also nach das den Bewertungen, die du jetzt praktisch für dich selber wünschst, dass es diesen Schulterschlag gibt, den lyrischen zwischen jemandem, der Street ist, aber gleichzeitig auch überkrass conscious.
Einfach nach dem faktischen Impact, den ein Kendrick Lamar in den USA in der Kultur hatte, die mich in Deutschland genauso prägt. Die einen anderen eine andere Basis hat, ist klar, aber genau deshalb suche ich hier dann nach demjenigen, der diese Welten vereint.
Weißt du, was dir zum Beispiel fehlt? Und ich hatte das Gefühl so stark in den letzten Wochen, ganz ehrlich, ich habe es dem René auch erzählt, es gibt leider in Deutschland, anders wie in Frankreich oder so, ich meine, wenn es um Fußball geht, dann sind die alle Städte verstritten und so, aber im Hip-Hop oder wenn ich da so als, wenn ich Gast war und ich war in Marseille und ich habe gesagt, ich fahre heute Abend nach Lyon, dann haben mir die alle erzählt, wo ich hingehen soll. Und zwar die Leute aus Marseille und sie waren stolz drauf. Oder Place de la République, bla bla bla, Opera, da kannst du Breaker finden, da kannst du dies. Die kennen sich aus, die kennen ihre Plätze. Und ich finde in Deutschland zum Beispiel, was mir ganz arg fehlt, ist, es gibt halt Berlin und dann so 2-3 Städte noch, Hamburg, Köln, und der Rest ist wie so tot. Und ich habe so das Gefühl, es fehlt so ein Song, so jemand eben, der dieser Rapper, der sozusagen es schafft, diese bestimmten Plätze jeder einzelnen Stadt zu benennen und sie zu würdigen. Also den Hasselbachplatz, ja, den Kotti und so weiter. Also bestimmte Plätze so in einem Song zu vereinen, so dass man mal das Gefühl hat, es gibt auch mal ein gemeinsames. Wenn wir gerade beim Rapper sind, wieso fragt eigentlich nie jemand nach dem besten Produzenten in Deutschland? Mhm. Weißt du, weil da gibt's Dre, da gibt's Leute, die sind viel größer als alle Rapper da drüben. Ja?
Wird immer leise gefragt und dann wird OZ geantwortet.
Ja, klar, der erfolgreichste oder der bei Drake rankommt oder so. Ja, aber ich meine jetzt, was sind so die Kriterien in Deutschland, kann man noch nicht mal checken, so, ja. So,
ja, aber ich glaube,
Leute zum Beispiel bringen mich immer auf nur Boom Bap runter, aber wenn du mal reinziehst, weiß ich so generell eigentlich mal ganz Katalog, dann hörst du es merken, wie breites Spektrum allein, dass die Tempis sind und mit wie vielen Leuten, mit unterschiedlichen Leuten ich gearbeitet habe, von Straße bis Conscious bis sonst was. Da entwickelt sich ja jedes Mal die Musik so. Und klar ist es vielleicht für den Laien, dann irgendwie so unspannend. Mhm. Aber für die Szene oder für die Medien in der Szene gibt es interessante Leute, die einfach übersehen werden. Oft.
Ja, aber das ist ja wieder Hip-Hop. Das ist dieses Suchen. Das ist das Reingehen, Diggen und Dinge finden und die spannend
machen.
Wenn du dir mal
überlegst, dass eigentlich der die meisten Streamings mit hat, also eigentlich auch so wie 1-2, der zu 1 Million Zuhörer, der ist total large und ist aber so super still large, also nicht still large, sondern still large. Also hat eigentlich viel, viel mehr Aufrufe als die sogenannten harten Motherfuckers da draußen und so, das ist halt so, weißt du, manchmal denke ich so, der gehört wird, ist immer der am lautesten brüllt. Ne? Das ist jetzt
aber das hast du als Rapper ja genauso.
Ja, ganz genau.
Dein ganzes Leben lang quasi gelernt und auch proklamiert. Es geht ja dann bei diesen Begrifflichkeiten ja auch immer so ein kleines bisschen um, und das ist jetzt die Überleitung zu deiner Frage. René, pass auf, wieder Kuba.
Word.
Du musst mir helfen bei meiner Überleitung. Also, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Dieses Plakative, dieses Gefühl von Superlativ hängt natürlich auch mit Zahlen zusammen.
Ja.
Mit der Macht. Den Gesamtimpact, den ein Künstler nicht nur musikalisch, sondern als Gesamtinszenierung hat. Und die sind ja über die Jahre auch so groß und relevant geworden und immer größer geworden, dass es sowieso mehr um One-Man-Shows bei der ganzen Sache geht. Und da hast du einen Ansatz, über den du nochmal diskutieren wolltest.
Wäre ich jetzt?
Ja, das war die Überleitung zu dir. Weißt du noch, worüber
also du reden wolltest? Also erstmal finde ich, sollte man die grundsätzliche wirtschaftliche Funktionalität und dass man sich darauf immer einen runterholt, wie krass die Zahlen sind und so. Ich finde, das sollte man generell mal in Frage stellen und da sollte man mal wieder ein bisschen von wegkommen, weil das generiert auch irgendwie eine, finde ich, meiner Meinung nach, so eine gewisse Unzufriedenheit. Anstatt sich eigentlich wieder eher auf das zu konzentrieren, was die Musik ja tatsächlich, wofür Musik ja eigentlich auch da ist, für die Gesellschaft, um Gefühle einzufangen, Ängste oder auch Stärke oder so, ne? Also so, es ist halt so, es ist viel zu sehr geht's nur um diese Verwertbarkeit von Musik und so. Und ich stimme dir natürlich auch zu. Ich bin ja auch Teil, wir sind alle Teil dieses Hamsterrads, aber ich will's halt einfach mal in Frage stellen, als ob es immer nur darum gehen muss, weil es geht eigentlich gefühlt in.
Warum muss man sich eigentlich dafür schlecht fühlen heutzutage?
Kapitalismus.
Das regt mich am meisten auf. Nein, also unabhängig vom Kapitalismus. Also warum darf man seine Gefühle dazu nicht äußern, das ist es, ohne dass man so angreifbar wirkt, weißt du, und so alt und verbittert und so. Wenn man sagt so, hey, wir haben da Interesse, kann man für das Interesse irgendwo ein bisschen Leute gewinnen? Hat man da Space? Gibt's Platz? Gibt's einen Kuchen, ein Stück?
Und das genau sind so Dinge,
da wäre es die Frustration am ehesten, wenn ich jetzt sagen würde, ob ich manchmal frustriert wäre.
Ja, okay, ist interessant. Aber genau da ist nämlich auch schon der Ansatz, den ich habe, um wieder Überleitung, an deine Frage zu kommen, René, die du
an meine Raum, Frage, genau,
die du, Frage, die du in den Raum stellen wolltest.
Die Frage, die ich vorhin Kuba geschickt habe, also mein Thema. Genau. Die Relevanz von Hip-Hop-Medien in Zeiten, wo der Künstler selber das Medium ist.
Und da gehe ich jetzt direkt dran, denn diese Frage haben wir schon mit Argonautics vor ein paar Wochen.
Weil interessant.
Fünf, sechs Wochen.
Ah ja.
Geklärt, ja, da haben wir auch noch drüber gesprochen. Mhm. Ich fand es insofern aber ganz spannend, dass die Frage von dir gekommen ist, weil wir da nochmal einen anderen Ansatz haben, wenn ich mit dir jetzt darüber reden kann. Oder wir können jetzt immer in die 90er zurückgehen und mal drüber nachdenken, wie das Ganze entstanden ist, was der Grund dafür ist, warum es überhaupt Hip-Hop-Medien gibt und wie die sich dann aufgebaut haben und welchen eine Relevanz bekommen haben, / aber auch einfach ihren Scheiß gemacht haben.
Ganz genau.
Und ich glaube, dafür stehen wir mit
aber Backspin. Aber auch Einfluss.
Ja, genau. Ja, genau. Aber da stehen wir mit Backspin über diese jetzt. Wir haben übrigens gerade Geburtstag, 27 Jahre.
Ach, tatsächlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Gestern safe. Geburtstag gefeiert.
Club 27.
Ja, war genau. So, jetzt ist das Leben vorbei.
Suizid.
Und so wie ich Backspin damals von den Gründern kennengelernt und lieben und schätzen gelernt habe, und so habe ich es immer versucht, auch weiterzuführen, haben wir natürlich Zeitgeist, natürlich Themen und Relevanz auf unserer Plattform gehabt. Das hatten wir 1995 auf dem Cover und das hatten wir 2016 im YouTube-Kanal.
Ich fand euren Graffiti-Bezug einfach immer super.
Ja, genau.
Ja, schön. Ihr macht noch, aber mir fehlt einfach. Es gibt so viel, Mann.
Oh, aber dann lass uns das. Ich mach das fast sofort wieder zu.
Continue.
Ja. Ich finde es total richtig. Das ist
ich habe auch eine Begründung.
Lass mich kurz zu Ende bringen. Graffiti. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Erkläre ich aber warum. Kann ich gerne noch erklären, warum. Weil das geht nicht mehr so wie früher. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Medium selber, und so habe ich Backspin immer gelernt zu verstehen, von meinen Vorgängern, von allen Leuten, mit denen ich gemeinsam daran gearbeitet habe und so wie ich es mit meinem Team bis heute machen möchte, dass wir versuchen zu berichten.
Ich finde, ihr macht ja auch einen Job. Also ihr ladet auch uns ein. Was mir bei vielen anderen, es gibt ja nicht mehr viele, was mir bei vielen anderen fehlt, das muss man dir einfach sagen, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Du hast uns auf dem Schirm. So.
Ja.
Und das ist ganz wichtig.
Ja, danke schön. Aber das ist für mich einfach selbstverständlich. Und dass das Medium selber sich dabei aber gar nicht so wichtig nehmen sollte, halte ich für genauso entscheidend bei dieser ganzen Diskussion. Und dass die Zahlen, die du selber ja vorhin auch so ein bisschen musikalisch kritisiert hast, kommunikativ genauso wichtig geworden sind, dass einfach Künstler 10-mal so große Kanäle haben wie das Medium, bei dem sie eventuell stattfinden, ist auch eine logische Konsequenz, wodurch die Frage mit klar, werden wir dann irgendwann irrelevant, also erstmal mit Ja beantworten kann. Aber, und dann höre ich auf, dann könnt ihr einsteigen, ich glaube, wir haben es mit Backspin über die Jahre immer wieder geschafft, dass wir zum Einordnen und ein kleines bisschen Türen öffnen oder Fenster öffnen, um auf irgendwas zu zeigen, dass wir uns diese Sache immer erhalten. Und sei es, dass wir, genau was du sagst, Figo, hier in dieser Runde sitzen und jetzt über solche Themen sprechen und trotzdem ein Shindy-Interview vor zwei Jahren gemacht haben oder vielleicht, was es kommt, oder ein Contra-K-Interview machen werden oder was auch immer, weil es für uns logisch zusammenpasst, ohne
ich.
Was mir, ganz kurz, was mir bei dir zusammenpasst, was mir bei dir gut zusammenpasst, ist, dass du offen damit umgehst, dass du Interessen hast, wie Fußball etc., ja, und du verbindest halt, du machst es ein bisschen zu was Persönlichem, du gibst eine persönliche Note, und das finde ich per se ganz gut. Das heißt, du entscheidest dich bewusst, sozusagen den Weg zu gehen, du hältst auch was am Laufen, muss man ja auch sagen, ja, also unabhängig jetzt davon, ob jetzt dein Markt ist oder nicht, sondern du machst es, du ziehst es durch, und den Respekt, den muss ich dir auf jeden Fall geben. Ja, also das unabhängig davon, ob wir manchmal denken so, okay, was berichten die da jetzt schon wieder oder so. Aber ich kann auch verstehen, dass die Zielgruppen sich verändern und dass du einen ganz anderen Job hast, als jetzt unsere Bedürfnisse ständig zu befriedigen. Ja?
Und da kämpfe ich in den Kommentarspalten.
Dafür Respekt.
Ja, danke schön. Aber zum Beispiel, da kann ich jetzt mal etwas machen, was ich, glaube ich, nie öffentlich gemacht habe. Darf ich euch den Chefredakteur von Backspin vorstellen? Das ist Kuba. Das ist der Kollege, der da sitzt.
Du bist bald raus, Nico.
Nein. Ich bin der Inhaber. Ich bin der Geist, der da drüber schwebt, und das werde ich auch immer sein. Aber egal, welchen Post ihr im Netz seht, was glaubt ihr, jeder ist der Meinung, Nico Backspin sitzt da jeden Tag alleine an seinem Rechner und schreibt den Instagram-Post und liest die Kommentare. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Und das schon sehr viel lange. Dieser Mann ist der Head of Reduction, Redaktion. Derjenige ist dafür verantwortlich, was redaktionell passiert. Und der ist 23 Jahre alt und der hat einen anderen Fokus als ich. Und wenn es einen Song der Woche gibt, den ich sehr, sehr cool finde, und einen Künstler, der nach 8 Jahren mal wieder einen Song gemacht hat und ich der Meinung bin, ey, das Ding ist einfach Cover unserer Playlist, dann könnte ich Arschloch sein und mich durchdrücken und sagen, so, der muss aufs Playlist, oder ich lasse die Redaktion darüber entscheiden.
Klar.
Und das ist auch Backspin.
Ja, das gehört dazu. Ich muss sagen, ich finde es halt ganz interessant, weil Backspin ja auch noch aus Zeiten gibt, da hat man noch eine Briefmarke auf dem Umschlag geklebt und die dann weggeschickt, so ein Briefkasten geschmissen.
Mein erstes Magazin habe ich so bekommen.
An vierstellige Postleitzahlen wohlgemerkt.
Ja, genau, vierstellige Postleitzahlen. Oder da hat man sich noch gegenseitig so als Hip-Hopper in eine andere Stadt Postkarten geschickt. Ja, Wetter ist geil und so. Also so die Zeit. Was ich interessant finde.
Also verdammt alt. Ich habe als Kuba, steigt gleich aus.
Ja.
Pass auf, interessant. Schöne Zeitreise heute.
Ja, es ist halt auch, ich sehe das ja auch immer mit einem Augenzwinkern und so. Für mich ist die Vergangenheit so. Was halt früher der Haupt, also für mich als Kid war früher das Mac an sich war für mich so eine Art Lebenselixier, weil von niemand anders habe ich die Information bekommen, wo ist der nächste Contest, was sind das hier für Graffitis und so. Das war halt die Aufgabe der Medien.
Wo sind die nächsten Live-Shows vor allem?
Genau, wo sind die nächsten Live-Shows? Und es gab halt auch zum Thema Rezession, Kritik für ein Album. Das ist ja heute total irrelevant, weil jeder ist selber Rezessent. Also jeder kann alles rezessieren. Ich finde dein Album so und so und so. Amazon, wo auch immer. In meinen Kommentaren, in den Kommentaren anderer. Das ist halt, hat sich halt verändert. Und ich finde schon, dass man die Relevanz von Hip-Hop-Medien in Frage stellen kann, wenn der Künstler selber diese Medien nicht mehr benötigt, um sein Ding zu machen. Das hat aber leider dazu geführt, ich klammer jetzt mal, weil ich sitze ja hier bei Backspin, weil ich ja Backspin cool finde. Weil ich finde, ihr seid schon ein bisschen diversiver als eigentlich alle. Ist halt so, dass sich keiner mehr traut. Und das ist ein generelles Problem des Musikjournalismus in Deutschland oder von mir aus auch Europa. Es traut sich keiner, wirklich mal auch kritisch zu sein. Weil ja der interviewt wird, ist ja vielleicht, kommt dann beim nächsten Mal nicht mehr. Also ist es halt eine riesengroße Deutschrap-Speichel-Leckerei, dass sich keiner mal traut. Also gerade bei diesen Themen, die wir in den letzten Monaten hatten, also jetzt hier toxische Männlichkeit, Rassismus, bla bla bla. Es ist tatsächlich so, das ist aber auch ein Problem von Sat.1, sobald der Druck durch die Twitteraturkritiker so groß wird, dann werden, ja, natürlich sind wir dagegen. Dann wird sich halt meiner Meinung nach so immer eher positioniert, wie das Fähnchen gerade weht. Also das ist sozusagen meine Kritik daran.
Ist jetzt nicht das
Größte. Warte, ich muss den letzten Punkt noch sagen, weil ich will mein Text hier konstruktiv enden und nicht, dass ich irgendwie die Hip-Hop-Medien generell verbashe. Für mich ist das total elaboriert. Es gibt kein Schwarz-Weiß. Auch nicht für mich. Was ich mir wünsche für alle Hip-Hop-Medien da draußen, dass sie anfangen, ihre eigenen Themen zu entwickeln und nicht nur ein reiner Sortierer sind für den Consumer da draußen, sondern dass die Themen, die man, über die man spricht, so wie jetzt bei einem Stammtisch oder was weiß ich, das, ich finde, das sollten alle eigentlich machen, dass man mit eigenen Themen, also in aus sich selbst heraus motiviert seinen Journalismus macht und nicht immer nur so eine Art reaktionär ist. Ja, ich reagiere nur auf das, ich reagiere noch nur auf das. Das würde ich mir wünschen. Und natürlich, dass man immer den heißen Scheiß so entdeckt. Aber dafür brauche ich das Hip-Hop-Medien nicht mehr. Dafür bin ich ja schon algorithmisch gebrieft. Also das ist jetzt nicht unbedingt, also für mich jetzt. Für andere ist das sicherlich was anderes. Aber das würde ich mir wünschen, dass die Hip-Hop-Medien in Deutschland endlich anfangen, ihre eigenen Themen noch mehr on the map zu bringen. Also so nicht Agendas oder Ideologien, sondern weiß ich nicht. Also ich würde es mir wünschen. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich finde das hier sehr durch diese Podcast-Haftigkeit, die so aufgekommen ist in der letzten Zeit, ist das ja brillant, dass man einfach die Zeit hat zu sagen, was man zu sagen hat, und ihr könnt einfach alles abdecken. Aber dafür muss man auch Bock haben so drauf, ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen, die sehen sich dann eher nur noch als Unternehmen, gesteuert von der Verlagsgruppe im Hintergrund. Und das ist halt aber nicht nur ein Hip-Hop-journalistisches Problem, sondern generell Musikjournalismus. Das ist, und die Specs ist das beste Beispiel, nicht der Rapper, das Mac. Die waren früher so krass kritisch und die sind jetzt nur noch ein handverlängerter Arm von irgendeinem Verlagsmanagement und so. Und das ist halt eigentlich erbärmlich, ja. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, das ich wollte jetzt positiv.
Du machst hier in zwei halben Sätzen vier Themen auf, die wir jetzt alle wieder einfangen müssen.
Ach, du Scheiße.
Ich merke schon, das macht schon Spaß mit dir. Aber Figo, du hattest zwischendurch noch was zu sagen.
Nee, ich bin fertig. Also ich wollte.
Nee, Figo. Ich habe Figo gefragt.
Entschuldige, Mario.
Ich mute dich gleich, René.
Ja, mute mich. Ja.
Also für mich ist es so, dass Magazine auf jeden Fall extrem wichtig sind. Ich finde, es ist natürlich heute, also ich sage jetzt mal Magazin, in erster Linie nehme ich jetzt mal das Blatt in die Hand. Was ich cool fände, wenn man zum Beispiel so einen Almanach einmal im Jahr bringen würde, ja, dass man so wirklich versucht, so extrem ein schönes Buch zu machen. Es gibt es von mir 1000 Mal oder so, und man macht es auch zum guten Zweck, dass die Leute bezahlt werden, die es kreieren und so, indem man halt so Prinzip diese ganze Szene zusammenhält. Mir fehlt so das ein bisschen, weil ich selber habe jetzt nicht so das größte Problem, weil ich kenne Gott und die Welt. Ja, ich habe wirklich mit sehr vielen, auch sehr vielen jungen und sehr talentierten Leuten, wie die District 96 Jungs, kenne ich schon seit 7, 8 Jahren, bin mit einigen Leuten schon eh und je connected, und für mich ist das nicht das Problem, aber ich bin so ein extremer Connector und ich sehe halt, wie viele Leute da draußen, auch Künstler selber in the need, auf so viele Sachen sind, und da sind halt zum Beispiel Magazine einerseits allein schon eben kritisch über jemanden zu schreiben, dass man selber das Gefühl hat, man will krassere Musik machen. Ja, und solche Sachen, das fehlt mir einfach ein bisschen. Ne? Das ist eine andere Zeit, das ist mal ganz klar. Also Kuba, du wirst wahrscheinlich, wann hast du das letzte Magazin im Laden gekauft? Ja, also unabhängig
von Hip-Hop-Magazin. Vor ein paar Wochen habe ich mir eine Zeitschrift gekauft, aber es war tatsächlich, glaube ich, das erste Mal seit vielen Jahren. Aber es war tatsächlich sehr angenehm, mal wieder was in der Hand zu haben.
Ja, es ist was Angenehmes, ähnlich wie eine Platte in der Hand zu haben, anstatt den Download. Also man, ich glaube schon, dass es erstmal immer dieses große Einbrechen gibt. Guck dir Vinyl an, ja. Als die digitalen Downloads kamen und so, hat die Industrie gedacht, oh mein Gott, wir schaffen wir nie. Die haben sich jetzt da wieder eingenistet, aber die Vinyls und auch Independent-Leute laufen, ich glaube, besser als je zuvor. Oder zumindest seit einiger Zeit extrem gut. Und wir machen ja auch extrem viel Vinyl. Ich denke, das Haptische ist immer noch sehr wichtig, um auch ein gewisses Fan-Dasein zu kreieren, weil es ist ja eigentlich echt nur noch so ein ich schmück mich mit irgendwas, mach schnell ein Tanzvideo zu irgendwie dem Song, und also, dass man den User auch so ein bisschen wieder so ein bisschen kitzelt und sagt, Moment mal, ey, beweg dich mal so zu unserer Musik. Oder es fehlt halt natürlich auch die Interaktion der Künstler ein bisschen. Aber ich finde generell, dass Magazine und all dieses so ein bisschen, gerade Kuba, vielleicht können wir mal darüber reden, ob es eine Backspin-Untergrund-Sektion gibt, ja, wo es eine Handvoll Leute von unserer Ecke aus sozusagen versuchen, das mal ein halbes Jahr.
Gibt schon, ja? Das heißt Backspin Love and Hate ist ein Podcast, kommt alle 2 Wochen.
Es ist ja nur ein Podcast, aber ich meine so richtig so, wo man so eine, so ja, eine da, Unterseite aufbaut, weißt
auch
du?
Auch das, aber auch da kann ich dir gleich ein bisschen was zu sagen.
Die haben schon alles.
Ja, das Ding ist, also ich verstehe eure Anregung, also das macht ja auch alles Sinn, aber ich weiß, also vielleicht leben wir da auch manchmal so ein bisschen anderen Lebensrealitäten, weil also ich habe früher auch, bevor, also ich bin jetzt in einem halben Jahr hier bei Bex bin, ich habe davor auch super viel Ami-Rap gehört, so, und seitdem ich da jetzt irgendwie auch beruflich drinne bin, komme ich seit einem halben Jahr nicht dazu, irgendwie mich irgendwie up-to-date zu halten, weil diese deutsche Szene mittlerweile schon so groß ist, und ich rede hier eigentlich auch nur von Musik, ich rede nicht von anderen Elementen oder so, das ist mittlerweile schon so groß geworden, also ich will das jetzt auch gar nicht als Ausrede nutzen, aber ich glaube, vielleicht habt ihr manchmal immer noch das Gefühl, dass wir hier irgendwie so mit 20, 30 Leuten in der Redaktion sitzen würden.
Nein.
Und das tun wir halt. Also
ich wünschte, es wäre so.
Also ich weiß nicht, ich muss da bestimmt auch noch viel lernen, so, aber es ist echt so schwierig, das irgendwie zu sortieren, zu bündeln.
Total.
Und wir also haben allen recht machen kannst du am Ende ja eh nicht, so, also davon habe ich mich eh schon gelöst, aber also es ist auch schwierig, etwas darunter zu machen oder irgendwie zu auch einfach viele Leute irgendwie glücklich damit zu machen. So.
Ja, ja. Ich will zum Abschluss für diese Frage eure ganzen Punkte, die noch so ein bisschen rumschweben, einmal kurz versuchen, schnell abzuarbeiten und mal die Antworten drauf zu geben. Da fange ich zum Beispiel bei dem Almanach an, von dem Figo spricht, diese Ideen, diesen Traum, den habe ich seit Jahren, seitdem ich bin Backspin Print Magazin.
Ruf mich an. Ich bin schon der
Zweite. Ich brauche dich nicht anzurufen, überweis das Geld, Alter. Weil
der Aufwand ist enorm.
Der Aufwand ist enorm. Ja. Und glaub mir, ich bin seit 20 Jahren in diesem Business. Ich kann dir ganz genau sagen, wie viel das kostet, was du vorhast, was wir uns vorstellen würden. Und da rede ich noch nicht mal von der Arbeitszeit, die da drin ist. Und dann lass uns dafür mal ein Refinanzierungsmodell finden, die es heute durch Crowdfunding gibt. Das heißt, es gibt theoretisch Ideen dafür.
Robert Winter hat es ja auch ein bisschen geschafft mit so einem
Man muss ja auf der anderen Seite sagen, dann sind wir wieder die Backspin. Und wenn die Backspin jetzt morgen ein Crowdfunding-Projekt anfangen würde, dann kommt von der anderen Seite die Leute, die uns erzählen, ihr seid doch die große Backspin, warum macht ihr das? Also da sind wir wieder bei.
Ich verstehe das.
Du kannst es eh niemandem recht machen. Aber, und dann komme ich nämlich zu deinen Sachen, René, diesen Prozess von eigene Dinge machen, sich wieder auf den eigenen Kern konzentrieren, so ein kleines bisschen. Ist genau das, was wir hier bei Backspin seit 2 Jahren machen. Das ist ganz bewusst, dass wir auch durch die Zeiten, die wir durch Corona hatten, und dass wir dadurch natürlich auch mal eine Pause gemacht haben und so. Mhm. Ich persönlich habe 2020 Online-Video-Interview gemacht. Der Typ, der sonst, keine Ahnung, 100 Interviews im Jahr gemacht hat. Kein einziges. Vielleicht eins oder so. Ganz bewusst, weil ich Pause machen wollte, weil ich abgrenzen wollte, weil ich sehen wollte, wo möchte ich hin, was ist für mich besser.
Auf jeden Fall resetten.
Und auch aus den ganzen Thematiken, die du beschrieben hast, ganz bewusst in den letzten 3, 4 Jahren, 5 Jahren Dinge nicht gemacht, anstatt sie zu machen. Aber nicht drüber geredet, sondern sie einfach nicht gemacht.
Ja.
Und seitdem im Prinzip, ich würde sagen, die Backspin 2.9 finanziell am Ende war und ich die Rechte übernommen habe, was das Magazin angeht, immer unabhängig gewesen. Denn diese ganzen Vorwürfe von, ihr seid ja nur und ihr müsst ja damit dann die und dann kommen, das war mir schon immer scheißegal und das wird mir auch immer scheißegal bleiben.
Spricht auf jeden Fall für dich so.
Ich spreche mit den Leuten und ich spreche mit den Künstlern, den Satz will ich nur noch dazu am Ende bringen.
Bitte.
Und wir sprechen bei uns über Themen im Kosmos von Backspin, weil wir der Meinung sind, dass sie für Backspin gut, richtig und relevant sind. Und ein Nico Backspin-Gespräch ist nun mal ein anderes Gespräch, als es vielleicht an anderen Plätzen stattfindet. Und deshalb wollte ich auch immer dafür sorgen, dass es auch ein spannendes Gespräch bleibt. Ob der Künstler jetzt 500 Follower hat oder 5 Millionen, ist mir da erstmal scheißegal.
Weil es dir dann um den Content an sich geht.
Ja.
Was ich beobachtet habe, als jetzt, wenn wir jetzt mal über Backspin reden, also jetzt so von meiner Wahrnehmung, wo ich das Gefühl hatte, okay, die kommen da wieder so ein bisschen so zurück, war eigentlich, also in die Wahrnehmung oder wie man es auch immer nennen möchte, war eigentlich der Anfang so, ich weiß ja nicht, wie du das bewertest, aber ich glaube, das hat was gemacht, so als dieses allererste mit diesem Flair-Interview, wo Flair voll die Interview-Ikone geworden ist und du hast ihn noch damals interviewt, da war doch hier Santino und so dabei und so weiter. Ich hatte so das
Keine
Gefühl...
Keine Ahnung, wovon du redest.
Ja, ich weiß. Das ist halt so eingeschlagen, dass ich so das Gefühl hatte, okay, was ich damit sagen will, auch wenn du das anders betrachtest für dich,
Du warst da damals sehr hartnäckig, glaube ich, und hast ihn da zur Rede gestellt.
Man muss ja immer das sehen, was dann Jahre später. Also jetzt ist halt bei Backspin, du hast halt, wie Nico gerade gesagt hat, ja, hier, wir haben diese Podcasts, wir haben diese Themen, diese Spektren, wir machen, worauf wir Bock haben im Rahmen eines Magazins. Und das ist ja so, was man draus macht mit Impact, weißt du, egal wie der Impact ist.
Aber
so,
weißt du, was das Schöne ist? Die Interviews und diese Knaller und die Leute, von denen alle mal wieder reden, so, die habe ich aus keinem anderen Grund gemacht.
Ja, nee, weil du konntest ja auch nicht wissen, was passiert. Wie willst du denn wissen, was passiert, wenn der Kollege da auf einmal vom Leder zieht?
Scheiß mal auf das, nicht immer auf dieses eine Gespräch reduzieren. Es gibt zehn Interviews.
So kann ich dich triggern.
Nein. Es ist nur immer Quatsch, weil man immer nur über dieses eine Interview sprechen möchte, weil jeder sich darüber aufregt.
Ich wollte gar nicht über das Interview reden. Ich wollte nur über die.
Lass mich dir
das Kollege-Interview war ja auch so ein wichtiges, finde ich.
Genau, ich will damit sagen, es gibt 10 Interviews, die reichweitenstärker waren als das. Mhm. Das hat nichts damit zu tun. Natürlich hat das einen gewissen Impact und da haben sich alle drüber aufgeregt, weil sie ihm dabei zugeguckt haben, wie er rumgeplärt hat. Der entscheidende Kern ist aber, ich habe überall immer versucht, interessante Gespräche zu führen und irgendwelche Content zu liefern und ein Paket zu liefern, das halt anders und in meinen Augen relevant ist. Und dass das manchmal, wie besagt, zum Beispiel die Spitze ist, glaube ich, Redaktion, korrigiere mich, ich glaube, das Shindy-Interview mit irgendwas 3, irgendwas Millionen Klicks. Mehrfaches übrigens von dem anderen Gespräch. Weil es einen Impact hatte zu der Zeit. Das ist mir aber genauso wichtig wie ein MC René-Podcast, den ich mache, den sich vielleicht nur ein paar tausend Leute angehört haben.
Ja,
safe. Weil es für mich kulturell von meiner Erziehung, meiner Sozialisierung her auf der gleichen Hip-Hop-Achse stattfindet, die ich für mich und dann auch für Backspin als relevant erachte. Und das werden wir auch weiter so machen. Denn das, was wir getan haben in den letzten 2 Jahren, und damit schließe ich das von meiner Seite ab, ich will es nur kurz einmal erklärt haben, weil es mir total wichtig ist. Mhm. Podcasts wie diese hier, die haben nicht ansatzweise die Reichweiten wie die Interviews, die ich bei YouTube machen könnte. Mhm. Und nach der logischen Konsequenz, die du beschreibst, müsste ich hiermit sofort aufhören und wieder losrennen und ganz viele Leute für ganz viele YouTube-Klicks interviewen.
Mach ich aber nicht.
Ich will genau das hier machen, weil ich der Meinung bin, unter Unterstützung von den Leuten von Kuba und seinem Team im Hintergrund, dass das Richtige für uns und unsere Marke
ist. Ja, es ist halt auch super belastend, wenn man nur in diesem Trashshop.de unterwegs ist.
Ich muss tatsächlich mal kurz deine Frage stellen. Mich brennend interessiert, einfach nur jetzt an euch, weil wir jetzt über so intensiv über auch euch gesprochen haben. Wie werdet ihr in Zukunft mit schwierigeren Rappern und Themen umgehen? Gebt ihr denn eine Plattform, wenn es kontrovers ist, oder würdet ihr sagen, nee, ganz ehrlich, ist uns ein bisschen zu heikel? Ich fände es persönlich nicht schlimm, wenn man mal sagt, nö.
Ja,
das ist so mein Gefühl, weil
da sind wir wieder bei dem Punkt gegen.
Das will ich auch Kuba gerne sozusagen fragen. Also euch beide, wie ihr da, du als erfahrener Hase, ja, der durch alles schon durch ist, und du vielleicht als jemand, der damit konfrontiert wird in Zukunft. Weil es gibt, nicht, dass ich mich jetzt auf eine bestimmte Seite stellen werde, aber wir stehen halt für gewisses etwas, wo wir sagen, wir sind nicht antifeministisch und so weiter, wir sind nicht für Gewalt, wir sind nicht, egal woher wir kommen und so, wir wollen ein gutes Leben, ja. Und es gibt halt viel Polemik und viel Aggression und viel natürlich überspitzte, vor allem Provokation, und manche Leute verrennen sich auch ganz schön heftig, finde ich, in diesem Ding, wo ich das Gefühl habe, so, die haben zwar ihre Aufmerksamkeit an einem bestimmten Eck, aber wie geht ihr in Zukunft damit um? So, das ist meine persönliche Frage, einfach, ja.
Also ich für mich kann sagen, also ich bin kein Freund des Cancelns und eigentlich immer ein Freund davon, irgendwie miteinander zu sprechen, Dialog zu suchen, weil ich, also das merkt man irgendwie auch aktuell in politischen Thematiken, dass sich die Fronten da mittlerweile so verhärtet haben über die Jahre, dass man da eigentlich gar nicht mehr drüber reden kann. So, und ich glaube, das könnte auf jeden Fall noch nach hinten losgehen. Genauso sehe ich das da auch. Ich habe aber auf jeden Fall auch schon die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall auch schwieriger wird, dann mit gewissen Leuten dann auch über solche Themen zu sprechen, weil das dann auch einfach sehr schnell Themen sind, über die nicht gesprochen werden sollte. So. Also, weil damit macht man sich ja natürlich dann auch als Künstler sehr angreifbar, so, und wahrscheinlich sind es auch aktuelle Thematiken, mit denen man sich, wo man, ich glaube, deswegen sagen die Leute auch teilweise gar nichts, weil sie Angst haben, was falsch zu sagen, oder weiß nicht, also auch wenn es teilweise so banale Dinge sind, wo ich mir denke, so reicht, wenn du irgendwie einmal kurz was postest oder so, mitzubekommen, dass du von irgendwas Bescheid weißt, aber dann nichts kommt, finde ich dann auch einfach schwierig so.
Also, Thema Groupies.
Ja, aber Jungs, das ist alles schon wieder viel zu pauschal und viel zu gefährlich ist, dann genau in diesen Kategorien zu denken. Denn wir selber als Redaktion haben in der Vergangenheit, was ich schon vorhin schon mal angedeutet habe, ganz viel auch einfach bewusst nicht gemacht. Und da rede ich nicht nur von eventuell diesen Thematiken, die wir gerade haben, mit also gesellschaftlich Sexismus und alle Themen, die da gerade so relativ aktuell sind. Wir haben auch schon Themen und Leute gehabt, die sich dieser Kultur aneignen wollten und damit gearbeitet haben, die ich nicht in den Mund nehme, aber über die wir auch nicht gesprochen haben, weil wir einfach nicht darüber reden. Punkt, weil das nichts damit zu tun hat. Und das ist die Art und Weise, mit der wir zum Beispiel auch mit aktuellen Themen immer wieder so vorgehen werden, auch wenn wir in einer Zeit sind, in der die Leute ganz viel genau das, was Kuba auch eben so gesagt hat, unbedingt immer ganz viel von einem hören wollen. Aber damit setzt man genau sein Statement, wenn man dann andersherum an der richtigen Stelle die richtigen Dinge macht. Und so haben wir zum Beispiel zu dem Sexismus oder Vergewaltigungsvorwurf uns bewusst dazu entschieden, ein Podcast-Format zu machen, das sich um dann das Kernproblem dreht. Und nicht zu versuchen, Effekthascherei zu machen oder.
Es ist ja kein aktuelles Problem, sondern generelles.
Genau, oder Fronten zu klären und sowas alles. Das ist das viel zu schwierig und viel zu komplex. Und um dann auf die Frage einzugehen, die Figup gestellt hat, genau das, was Kuba sagt. Canceln funktioniert nicht, Dialog ist grundsätzlich wichtig, aber natürlich verschwimmen so ein kleines oder sie verschieben sich so ein kleines bisschen die Grenzen von dem, was durch einen gesellschaftlichen Kontext okay ist und wo man einfach mal eine Grenze setzen muss für sich selber als Person und als Medium. Und da sind wir nämlich bei meinem Musterbeispiel dafür, was du hast ihn vorhin genannt, wenn du an Hulk und Hoden denkst und an Texte von Alben von 2005 oder wann das rausgekommen ist, wo Worte benutzt wurden, die so einfach überhaupt im Kontext heute niemals so stattfinden würden.
Aber
die
wird ja auch vom Künstler reflektiert. Ne?
Ja, genau, also so, genau, ne? Das meine ich. Aber damit will ich, ich will den nicht, es geht mir nicht um Künstler, es geht mir darum, dass ich sagen will, wie sich diese Linie, wie krass die sich in 16 Jahren oder in 15 Jahren verschoben hat. Und das ist ein Prozess. Und ich glaube, da bin ich voll bei Kuba und deswegen bin ich so glücklich, dass er da an meiner Seite und hinter mir steht. Dialog suchen, nicht per se überall Türen zumachen, aber im sinnvollen Kontext über alles reden, ist nach wie vor den Weg, den ich am besten finde.
Und jetzt kann ich noch meine Buchtipps abgeben.
Wir haben noch 5 Kategorien. Die Redaktion
im Hintergrund. Oh Scheiße, Mann, wir hauen hier alles raus. Ey. Ich find's Hammer.
Nee,
ich
find's Hammer. Also,
ich habe 3 Buchtipps für Deutschrap.
Ja, mach mal, aber mach das mal am Ende.
Ja, okay. Erinnere mich.
Also um kurz nur dazu noch ganz kurz was zu sagen. Also ich persönlich will mich ja auch nicht auf eine Seite stellen, sondern es ist halt ein bisschen, ja, es ist halt schwierig, ne, wenn halt so viel Content irgendwie über Jahre halt immer supportet wird und dann gibt's irgendwie keine richtige, generelle richtige Reflexion. Man sollte sich Zeit nehmen dafür, garantiert, weil es dauert ein bisschen, dass man das alles verarbeitet hat. Aber ich finde, es, was ich cool fände, was mir fehlt so ein bisschen, ist auch von Magazinen, also wie euch, mal so ein, das klingt jetzt voll bescheuert, aber so diese Initiativen, die man so machte, ja, so für zum Beispiel, dass halt eben Naughty by Nature und Queen Latifah und andere zusammenkommen und einen Song für etwas Positives machen, ja, was initiiert wird, auch mitunter von anderen Parteien, ja, weißt du, so dass man halt sagt, so komm, wir zeigen hier auch Initiativwirkung über die Musik selbst, ja, du kannst dir dann die Hook machen, oder? Nein, aber ich meine es ernsthaft, dass man halt sagt, so man lädt sich mal ein paar Künstler ein aus verschiedenen Bereichen, vielleicht holt 2 Produzenten zusammen und versucht da mal auch positive Impacts zu zeugen.
Machen wir.
Gerade im System, ne?
Machen wir regelmäßig zum Beispiel bei Talkrunden auf verschiedenen Festivals, versuchen wir solche Inhalte hinzubekommen. Wir machen, Corona hat natürlich alles auseinandergeschoben. Wir machen kulturellen Zusammenschluss von nationalen, internationalen Künstlern bei Festivals. Das ist ja auch der Punkt. Und das nehme ich euch nicht übel. Aber niemand
da draußen, alles mitkriegen,
niemand da draußen außer uns selbst weiß wahrscheinlich, was wir die ganze Zeit machen. Genau wie wenn mir Oldschool-Heads erzählen, ey, ihr macht ja überhaupt nichts mehr für die Hip-Hop-Kultur. Und ich mir denke, hast du eine Folge von den jetzt 60, keine Ahnung, Love-and-Hate-Folgen dir angehört?
Ich habe auf jeden Fall ein paar gehört.
Ja, ja, aber cool, da wisst ihr, was ich meine. Aber da draußen gibt es trotzdem Leute, die mir dann wieder vorwerfen, ihr tut gar nichts für die Hip-Hop-Kultur. Ja. Die Diskussion ist müßig, aber, und ich glaube, damit können wir das so ein bisschen abschließen, denn ich sehe hier so, wir müssen nochmal durch 2, 3 Kategorien schnell durchfliegen am Ende. Ich glaube, ich mag voll den Austausch mit euch darüber und ich habe das Gefühl, dass wir auch durch genau solche Gespräche für uns immer wieder den richtigen Ansatz finden und auch mal die Kritik, was wir noch ein Stück mehr machen müssen, noch mal ein Stück mehr positionieren, noch mal ein Stück mehr irgendwo ein Statement setzen, ohne in Aktionismus zu verfallen. Ich glaube, das ist für mich immer die wichtigste Regel.
Word. Ja, Aktionismus ist auf jeden Fall nicht gut. Das habe ich auf jeden Fall das ein oder andere Mal schon mal auf etwas gerettet.
Ja, das muss man auch sagen. Da kommt ja, aber, dann der alte Hase durch.
Der Austausch ist ja auch im Prinzip super wichtig. Ne? Also
ja, das ist ja aber genau der Punkt. Ich bin ja nach wie vor immer davon ein Freund, mit jedem darüber zu reden und zu versuchen zu ergründen, warum. Aber in dem gesellschaftlichen in einer gesellschaftlichen Gesamtmengelage, in der wir uns befinden, wo es nur um Fronten und nur um Ausrufezeichen und jeder hat eine Position und es wird überhaupt nichts anderes zugelassen. Und es wird so lange geredet, bis er recht hat und alle, dann brauchst du auch nicht reden. Und dann musst du andere Wege finden, um deinen Job zu machen. Als Künstler, genau wie als Medium.
Mhm. Schwierige Zeiten, oder?
Ja, aber ich, wisst ihr, was das Schöne daran ist, dass es dann immer noch so Tage im Jahr gibt, an denen du wieder die gute alte Kultur zelebrieren kannst und das jetzt sogar offiziell, Kuba.
Ja.
Ja, denn ich komme mit meiner News der Woche um die Ecke.
Okay, kick it.
Und zwar hat der US-Senat drei neue Feiertage bzw. Feiermonate ins Leben gerufen.
50.
Und zwar gibt's jetzt einmal den Hip-Hop Celebration Day, der am 11. August gefeiert wird. Das Datum ist nicht zufällig gewählt, das werdet ihr wahrscheinlich eh schon wissen, aber ich werde gleich nochmal was zu sagen. Der Hip-Hop Recognition Month wird im August gefeiert und im November wird es zudem noch einen Hip-Hop History Month in den USA geben. Geil. Das wird jetzt dieses Jahr zum ersten Mal versucht. Also es heißt, ist nicht davon, also kann sein, dass es das nächstes Jahr nicht mehr gibt. Und fand ich auf jeden Fall sehr cool, um noch einmal was zum 11. August 1973 zu sagen. Es war kein zufällig gewählter Tag vom US-Senat.
Cedric Avenue.
Der gilt für viele als Geburtsstunde von Hip-Hop. Wer sich dran erinnert, ich nicht. Ich war noch lange nicht auf der Welt. Ich war wahrscheinlich noch nicht mal geplant.
Ich war schon am Flexen, ey.
Wollte ich jetzt sagen, ich hab die Bahn verpasst.
Ja, auf jeden Fall.
Mach du das, ich will noch einen Witz dazu machen.
Also auf jeden Fall hat an diesem Tag DJ Kool Herc die erste von vielen Partys in der South Bronx in New York veranstaltet. So, und das gilt quasi als Geburtsstunde von Hip-Hop. Und jetzt Zeit für deinen Witz, Nico.
Ja, es gibt auch immer diesen einen Flyer, der dann auch überall gepostet wird und sowas. Mhm. Und wenn ich den Hip-Hop-Tag vergesse, dann erinnert mich immer Falk Schacht daran, weil er jedes Jahr diesen Flyer postet.
Jedes Jahr.
So ist er, unser Falk.
Unser Falk, unser genau.
Cedric Avenue 1513 oder sowas, ne?
Sweet. 1520, aber sehr gut.
1520, ja.
Daran lernst du. Findet ihr eigentlich, dass die Young Generation, dass so jemand wie Kuba und seinesgleichen, dieser ganze junge Pöbel, der da rumläuft und ignorant, dass der das wissen muss?
Ja, es ist schwierig, man hat es abrufbar, weißt du? Das Problem ist, interessiert es dich oder nicht?
Ja.
Und wenn es dich interessiert, dann merkst du es dir automatisch.
Ja, das würde ich auch so bezeichnen. So, ich finde nicht, dass es irgendwie, also wie ich Hip-Hop wahrgenommen habe, also war es für mich eher auch eine Kultur, die mich erstmal zu gar nichts verpflichtet. Also so irgendwen, irgendwen zu folgen, irgendwelchen Dogmen zu entsprechen. Ich finde es persönlich einfach spannend, so zu wissen, wo das, was ich mache, wo das herkommt. Ich meine, jeder, der sich für Trap-Musik interessiert oder für Drill, der wird sich auch dafür interessieren, wer waren die, die das zum ersten Mal gemacht haben? Wo kommt das her? Was ist das für eine Kultur? Und wenn man sich dafür nicht interessiert, ist man auf jeden Fall ein Ignorant und so. Aber man muss sich auch nicht zwangsläufig dafür interessieren, um es auch gut zu machen. Also von daher finde ich es einfach, Hip-Hop mit der Geschichte, es ist schon spannend zu forschen. Aber wie Figup gesagt hat, ey, wenn es sich nicht interessiert, so was soll ich denn sagen? So, ja, nee, komm, du musst deine Hausaufgaben machen. Also so Hip-Hop ist auf jeden Fall keine Sonderschule oder so, ne? Also man muss es nichts. So, aber es ist halt spannend und das ist eine Gesellschaft wie in Amerika, ja, so ein Land wie Amerika. Mhm. Auf einmal gibt's einen Hip-Hop-Tag. Ich find das cool. Ich find's auf jeden Fall, es ist ein positives Signal. Also, was für den Impact dieser Kultur spricht.
Für mich ist es wie Sprache. Ja, also das ist einfach ich kann dir B-Boy Terms nennen, ja, von Six Steps über alles mögliche, die Headspins und sonst was. Es ist voll wichtig, so wenn man sich ein bisschen, was heißt wichtig, es ist wichtig für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich will es aber niemandem erzählen, aber ich möchte das Gefühl haben, komme ich da hin, weiß ich Bescheid, kann ich mich austauschen, habe sofort ein Netzwerk, kann sofort andocken. Und was ist denn uns am liebsten am Ende des Tages nicht ausgeschlossen zu werden? Und für mich ist es so, das ist halt so der Geheimcode, ja? Und dann gibt's natürlich dazu noch informative Sachen, darüber kann man streiten und das ist ja dann auch genau das Spannende, was wir jeden Tag auch gefühlt mit Hip-Hop tun, ja? Oh, er sagt, er ist der Beste. Nein, er ist der Beste. Es gibt so viel Angriffsfläche jetzt auch dafür und Gesprächstalk zu haben, aber am wichtigsten ist einfach, dass wir zusammengehören. Und für mich ist es genauso beim Skateboardfahren so. Ich kenne mich halt aus, ich komme irgendwo hin, ich habe ein Brett dabei und ich komme sehe irgendein Skateboard und schon habe ich einen Schlafplatz und kenne die Stadt und,
ja,
und
Mann,
alles genau Mögliche. Das ist cool daran. Und wenn du dich mit B-Boys auseinander connectest so, und du triffst B-Boys und du weißt so, oh yeah, das ist ein geiler Six-Step oder wie auch immer, wenn man sich halt auskennt, wenn man weiß, wovon man redet, auch wenn man nicht der Master selber darin ist, sondern einfach nur das würdigt und den anderen gegenüber auch nicht veräppeln will oder ja, hey, coole Moves, die du da machst oder so Sachen. So, wenn man wirklich weiß davon, dann hat man gleich auch viel mehr ein Freund. Und das ist für mich das, was Hip-Hop an sich ja, das, warum wir das immer so weitergeben. Ey, wenn du mein Freund sein willst, dann hör mal den Song und vielleicht feierst du das. Und,
wenn
hey,
du mein Freund übrigens, sein willst, gib mir mal dein Geld.
Solche Klamotten.
Dein Auto.
Lieber nicht so, vielleicht eher so. Weißt du, das sind halt dann so die und jeder macht bringt seinen eigenen Drive damit rein. Das ist ja das Spannende. Das fehlt mir so heute. Ich habe neulich, das war mir so das Einzige, was mich gerade über die neue Musik so ein bisschen nervt. Ich feiere es mega, wie die Leute drauf abgehen und wie die Künstler es selber feiern, sage ich mal. Aber dieser Miami Rollout laut oder so, diese Party, ein Künstler nach dem anderen, bis auf vielleicht jetzt die Westside-Gun-Leute, im Prinzip die gleiche Musik, die gleiche Energie, jeder ist wie Coca-Cola Rock mehr am Mic, die Musik läuft im Background, ab und zu wird mal ein Wort gesagt oder eher so, oder, ne, also sie sind eher die Adlib-Background-Dudes zu ihrer eigenen Musik heutzutage und das finde ich schon ein bisschen, also von der Performance her ziemlich eigenartig, dass die Leute das so annehmen, weil da ihre Idole sind und der Song, den sie so lieben, da gespielt wird und alle den gleichen Turn haben. Also ist schon krass, dass das so, auch Respekt für die Leute, die das so hinkriegen, ne? Aber mich kriegt das auf jeden Fall nicht ganz so. Aber halt Hip-Hop ist für mich wichtig, dass man sich halt, wie gesagt, ein bisschen auskennt, weil ich will jetzt nicht schlecht über eine Szene reden, von der ich keine Ahnung habe, sondern gehe ich da ein bisschen deeper und versuche ein bisschen rauszufinden, was der Unterschied zwischen Trap, Drip und so. Und dann kann man auch ein bisschen mitreden, dann kann man vielleicht auch seine Meinung mal sagen und vielleicht einem, der sich auskennt, dann vielleicht auch mal, dass der wenigstens checkt, ja, okay, du weißt, wovon du wenigstens redest. Und das sind halt so da geht's dann, will man jetzt wissen, Sedgwick Avenue oder nicht, aber wenn man Hip-Hop halt irgendwie feiert, die Kultur für sie was übrig hat und das ist ähnlich wie mit Sprache eben, die wirst du nur wirklich schnell lernen, wenn du sie anfängst zu lieben oder einen Grund hast, warum du jemanden liebst oder die Sprache einfach gern hörst. Und ich habe auch Französisch viel später gelernt, als ich, weil ich Bock drauf hatte, weil ich es wirklich mochte, weißt du, dann habe ich 4 Jahre gebraucht und schon spreche ich es. Und ähnlich ist es mit Hip-Hop. Du kommst überall hin, du triffst immer jemanden und wir sprechen ja auch aus dem Grund, weil wir uns mit, du weißt, was ein Beat ist, du weißt, was Bars sind, der nächste, weißt du, und das sind so genau diese Codes, ne? Und damit kann man sich, umso mehr man weiß, umso höher ist deine Knowledge, ja, so. Und dann wird's halt auch schwierig, sozusagen auf alles auch irgendwie, ja, wegzugucken, wenn du Sachen siehst, wo du denkst, so, wait a minute, he ain't got that skill. Aber er kriegt's halt irgendwie vielleicht mit den Attitudes hin, so. Muss man Respekt geben. Aber es ist halt, du weißt wenigstens, was passiert und bist nicht so, ich kritisiere zum Beispiel Musik nicht einfach nur so, ja, sondern es hat dann mein persönlicher Geschmack, aber ich weiß wenigstens, wovon ich glaube, ich rede.
Wir haben dafür übrigens die Backspin Playlist Thank Backspin It's Friday eingerichtet, damit jeder, der so ein kleines bisschen musikalischen Überblick haben möchte, zumindest mitkriegt, was los ist in seiner Vielfalt und dann sich genau dieses Bild machen kann von den der Redespiegel. Dass man auch bei verschiedenen Soundästhetiken und vielleicht auch einfach der Grundbasis der Art und Weise, wie und warum Musik gemacht wird, immer für jemanden was dabei sein kann und man was entdeckt. Dafür haben wir diese Playlist eingerichtet. Da suchen dann wir auch jede Woche regelmäßig einen Song der Woche raus. Kuba, du hast dementsprechend einen den neuen König des Raps ausgesucht, ne? Selbst ernannt, oder?
Ich habe mir tatsächlich zu dieser Folge einen Modus Mio Rapper an Land gezogen. Elias was?
Elias? Wie heißt der Elias?
Elias, genau wie der Name.
Afrodeutscher, ne? Elias. Genau. Ich habe mal so ein Video von dem gesehen, der so ein bisschen Jiggy angehaucht und so auch.
Der hat auf jeden Fall sehr viel 50 Cent gefressen.
Alles klar, ja. Bin ich bei dir, kenne ich.
Ja, auf jeden Fall hat er am Freitag der hat sogar 2 neue Singles rausgebracht. Mhm. Einmal Eternity und Triple Double. Ich habe mich für Eternity entschieden. auf den ersten Blick gar nicht so ein super spezieller Song, weil es irgendwie schon so ein bisschen so ein klassischer Representer ist und auch wenn er ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen deeper und so ganz normale Themen angenommen werden, wie mein Status im Game und alte Weggefährten haben mich hintergangen. Er steigt in den Song ein mit bester Rapper meiner Generation. Steile Line, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich ihn für einen sehr, sehr begnadeten MC finde. Und ich weiß es so, Elias hat generell, also der ist tatsächlich so einer der von den Modus Mio-Rappern, wo ich schon sehe, dass da irgendwie immer noch sehr viel Eigenmaterial dabei ist. Also klar, offensichtlich, dass er seine Inspiration aus Amerika hat und auf jeden Fall auch sehr viel 50 Cent gehört. Also das hört man ihm hier und da auch immer an. Aber ich finde trotzdem, dass er gerade auch, weil er halt in dieser großen Playlist mitspielt, also nicht nur, aber halt unter anderem, und da hebt er sich schon, finde ich, in allen Bereichen auf jeden Fall ab. Und das ist auf jeden Fall ein Weg, finde ich, wo man kommerziell heißt ja auch nicht immer zwingend, dass es schlecht ist, so, aber das ist auf jeden Fall ein sehr guter
Weg. Das hatten wir vorhin schon geklärt.
Kommerzielle Musik auch mit geiler Mucke zu verbinden.
Der Begriff kommerziell wird auf jeden Fall nach diesem Podcast hier für jeden von uns schwieriger in der Benutzung.
Ich finde es ja nicht schlimm, ja. Also es muss es ja auch geben. Ach,
alles
ja.
gut. Alles
ich, bin,
gut.
ich bin ein Kind des Was Kommerzes.
Ich aber höre ich mir an, auf jeden Fall.
Ich habe was du dir auch anhören solltest, aber was du wahrscheinlich schon angehört hast, beides.
Was denn?
Zwei Songs habe ich mir genommen, weil ich mir einen Song der Woche aus dieser Playlist ausgesucht habe. Da habe ich Megalo genommen mit Muss Los.
Ja, geil. Habe ich auch schon gehört.
Ja, einfach vom Beat her herrlich in der BSMG Geschichte quasi, genau mit diesen afrikanischen Klängen. Ich liebe das und diese Mischung aus ihm und
hat er ja auf jeden Fall auch schon etabliert, ne?
Ja,
also
genau.
In seinem Sound, ne?
Und ich finde, es kann kein anderer in Deutschland so krass darauf, als weil er einfach der krasseste ist. Er sagt das selber von sich auch, er ist der krasseste Rapper.
Seit Jahren der Beste.
Genau. Yeah. Er ist nämlich der andere Beste, Kuba, falls du mit Elias sprichst.
Es gibt ja viele Besten.
Ja, genau. René auch.
Viele Beste.
Sehr, sehr gute Nummer, hat mir sehr gut gefallen. Yeah. Aber, und das war das Schöne, ich habe im Urlaub nicht viel mitgekriegt.
Ja.
Musikalisch, habe ich ja gesagt. Zwei Sachen habe ich mitgekriegt, weil ich verlinkt wurde. Das eine war, dass David P. ein 30-Sekünder rausgehauen hat. Ich glaube, es war A Cappella, in dem er kurz ein paar sehr schlaue Worte gesagt hat, wo ich mich wieder sehr darüber gefreut habe, wie der alte Hase, den vielleicht in der jungen Generation kaum jemand mitkriegt oder vielleicht auch mal ein bisschen belächelt, weil er halt der kleine alte Hase mit Brille ist, einfach sehr viel mehr Knowledge in 30 Sekunden packen kann, als viele das in ein ganzes Album. Und dann war ich überrascht, als ich mitgekriegt habe, dass Afro nach
Kommentarspalter, ne?
Ja, genau. Nach 8 Jahren wieder was
rausgebracht hat. Der macht eine EP jetzt. Ich habe ihn getroffen auf der Straße.
Sehr
krass,
gut.
Krass, nicht im Internet, nicht auf der Straße. Wir haben uns unterhalten.
kein Zoom-Call. Afro für die Leute, die ihn nicht kennen, denn ich habe gesehen, das Ding hat grandiose 6247 Aufrufe bei Spotify. Und ich habe auch in der Redaktion gehört, es gab harte Diskussionen über die Cover. Also die eine Hälfte, die ältere Fraktion bei uns im Haus, wollte Afro auf dem Cover der Playlist haben. Jüngere Generation hat sich dagegen gewehrt und hat dann am Ende gewonnen. Muss ich das Schlussplädoyer halten, warum ich ihn dann aufs Cover gesetzt hätte?
Aha.
Jungs, ich glaube, ich spreche mit für euch, korrigiert mich, wenn nicht. Mit RAG seit Ende der 90er also zu der Zeit vor allen Dingen gehört er wahrscheinlich für alle zu den größten Rappern, die die deutsche Szene zu dem Zeitpunkt hatte. Unheimlich.
Ja, aber auch als introvertierter MC und nicht so als ich bin der Ego-Geilste, sondern einfach, weil er hat den krassesten Satzbau aller Deutschrapper. Okay, erzähl weiter, bitte.
Nee, wunderbar.
Und er hat eine super Rap-Stimme gehabt.
Ja,
und er hat sie auch immer noch. Ja. Also es ist einfach, sie hat sich immer geil angehört.
Ich habe mal eine Zwischenfrage, und zwar, wenn es jetzt um die Diskussion geht mit dem Cover und so.
Lass mich doch kurz noch zu Ende bringen. Das Ding heißt Kommentarspalter, der Künstler heißt Afro. Ich muss erstmal erklären, was
bitte,
es ist. 6247 Klicks.
Ja.
Mann. Mit Untertage, dem Album von der Ruhrpott AG. Ein Hip-Hop-Meilenstein geschaffen, der vor kurzem auch Jubiläum gefeiert hat. We Almost Lost Bochum ist die Doku, die ihr euch dazu angucken könnt im Netz. Und das ist dann doch ein kleines bisschen von der Hip-Hop-Ausaufgabe, die ich jedem unter 30 an die Hand gebe, der es noch nicht kennt, um mitzukriegen, wer der Typ ist und vielleicht auch ein kleines bisschen zu verstehen, warum er gerade für diese Generation so wichtig und so prägend auch als Rapper war. Und deshalb mein zweiter Song der Woche, obwohl er schon ein paar Tage alt ist. Zu deiner Frage, René.
Ja, wegen der Cover-Playlist.
Ja, das ist Kubas Thema, da kann ich mich raushalten.
Du hast dich da jetzt nicht wieder durchgesetzt oder hast du dich dann durchgesetzt?
Ich setze mich nicht durch. Der Chefredakteur sitzt da oben, der hat ein Team, die entscheiden.
Ja, ja. Aber es ist ja dann meistens so, wenn dann jetzt nur jüngere Leute in der Redaktion sitzen, dann setze ich ja meistens immer nur durch, was natürlich der State of Mind oder das Mindset von den Jüngeren ist.
Wir haben auch ein paar Ältere. Und
ja, okay, das weiß ich nicht.
Auch unabhängig davon achten wir auch auf sowas, weil wir halt immer noch
divers ein bisschen sein wollen.
Für immer noch Backspin stehen. Wir sind immer noch Backspin, ja, genau.
Und ehrlicherweise, dieser Hip-Hop, der immer noch da ist.
Das wollte ich jetzt einfach nur mal fragen. Ich wollte das gar nicht bewerten oder so. Ich finde es halt süß irgendwie, wenn das so aufkommt, so ein Gespräch.
Ja, so witzig. Aber guck mal, wenn nochmal 6268 Klicks. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Diskussion darüber, dass Afro auf dem Cover der Playlist landet 2021 vielleicht geführt wird von einer jüngeren Redaktion, klar, die sich nicht versteht, warum das jetzt vielleicht sinnvoll wäre. Ich hätte, und das ist die letzte Antwort darauf, ich war ja im Urlaub, ich war nicht dabei, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich ein Schlussplädoyer gehalten und vielleicht auch sogar
Headmäßig
ist einfach drauf gedrückt und sie hätten sich nicht wehren können.
Aber ist doch okay, vielleicht kriegt er ja noch... Kommt er ja nochmal auf
den MC René Cover und so.
Um jetzt mal ganz kurz aus meiner Sicht, so, ich bin ja so die Mittelphase Musiker, so zwischen René und den
Mittelärmel-Kanal Kids von heute.
Ich bin so diese 80er Generation, also 80er aufgewachsene, geboren und dann irgendwie in den 90er assoziiert, Ende 90er, so mit 2001, als in 9/11 war ich 18, ganze Welt geht kaputt, alles umsonst, ja, so auf die Art.
Mein
Musik wird komisch, alles wird weird, ja, genau, an deinem Geburtstag. Und für mich ist es so, wie soll ich sagen?
Sprich dich aus. Wir machen jetzt
Französisch. Voll einen Hänger gekriegt. Nein, sag mir mal.
Wir machen Fahrstuhlmusik jetzt da
drunter. Worum ging es jetzt nochmal? Ich habe voll einen Hänger.
Afro, du wolltest wahrscheinlich zu Afro
was
sagen.
Genau, sorry. Was ich sagen wollte, ist so, was mich gerade zum Beispiel sehr flasht, ist, dass neben René, der zwar auch mit uns gearbeitet hat, aber auch René selber die Leistung gebracht hat, auch der David P., den du jetzt gerade genannt hast, aber auch den Afro, die jetzt sozusagen in den letzten 6 Monaten alle sehr, sehr starke und sehr, finde ich, auch ausdrucksstarke und sehr inhaltsstarke Releases am Start haben, so dass dieser Grown-Man-Rap sozusagen auch langsam ernst genommen werden kann. Ja. Hey, du schon wieder. Also du noch nicht, du wirst immer nie erwachsen bleiben. Nee, was ich sagen wollte, ist, dass ich das schön finde, dass wir auch darüber reden, dass es auch ein Song von dir ist, weil ich auch Kommentarspalte dafür extrem abgefahren halte.
Ja,
Song.
Inhaltlich der Shit, auf jeden Fall.
Und das, was du über David gesagt hast, diese 30 Sekunden, der hat mich auch total geflasht, den muss ich natürlich auch sofort reposten. Und ich bin wirklich sehr geflasht, halt, dass momentan auch wirklich Substanz, also Musik mit Substanz auch von Leuten kommt, ne, die man lange vermisst hat, sage ich jetzt mal, die immer wieder was gebracht haben, aber das jetzt gerade so in 2021 auch musikalisch, finde ich, sehr solide auch ist und dass das ein guter Weg ist. Und da wollte ich dich mal fragen, was du davon hältst, Nico, ob du glaubst, dass das als dieser Grown-Man-Rap irgendwann wirklich noch eine Sparte wird, so wie bestimmte Leningrad-Rockers oder so, die immer wieder so
ihr Ding machen. Du meinst, ob ich den deutschen Jay-Z finde?
Ja. Da würde ich dir dann zustimmen. Ja,
MC René ist auf jeden Fall
auf dem Weg dahin. Ich bin nicht so ein Hustler.
Nee, auf jeden Fall nicht. Du hast auf jeden Fall kein Imperium gegründet, deswegen fällst du da raus. Aber ich kann euch, die Antwort darauf ist von meiner Seite auch relativ kompakt schnell, dass es viele Leute gibt, bei denen ich das Gefühl habe, dass ihre Zeit vorbei ist. Und das merke ich. Mittlerweile jetzt ein bisschen länger dabei, in allen Epochen. So, Rapper aus den 90ern, Rapper aus den Nullern, Rapper aus den 10ern. Du merkst irgendwann, du hast deine Chance verpasst. Das klingt alles gleich und irgendwie das funktioniert nicht mehr. So, konzentrier dich vielleicht wieder auf das, was du magst und versuch nichts hinterherzulaufen. Und genau dieser Effekt, wenn der dann da ist, dann wird das wieder gut, was sie machen, wenn sie dann in der Lage sind, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Das habe ich dir auch schon persönlich, René, gesagt, dass ich finde, dass also der ihr beide zusammen, das ist eine Energie, das merkt man, da ist Liebe drin, das funktioniert, das knallt und es gibt genau den Leuten für genau das, was als Ästhetik dabei herauskommen muss, wenn ihr beide dran sitzt, genau die 100%, die sie haben wollen. Und da kommen wir dann zu dem Grown-Man-Rap-Thema, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass es das auch gibt, weil, jetzt bin ich schnell in der Zielgruppenanalyse, es gibt einfach eine 30-plus-Hip-Hop-Fanbase und die ist viel, viel größer, als wir alle denken.
Die ist gigantisch groß, ja klar.
Die hat nur irgendwann aufgehört, groß, weil sie Eltern geworden sind.
Habe ich vorhin gesagt, ja.
Und oder weil sie keinen Bock haben, auf besagten Plattformen unterwegs zu sein und über Rapper XY, den sie nicht kennen, zu reden. Für die gibt es einen Markt. Und deshalb glaube ich, dass es auch sehr, sehr wichtig wird, genau diese Künstler wieder hervorzuholen und sie gute Sachen machen zu lassen.
Den Hip-Hop-Kantenstadel später mal in 30 Jahren.
Hip-Hop-Kantenstadel.
Ja, wie, was hat Dennemann da für ein Altersheim mal berappt? Wo war das nochmal?
Ach so.
Auf dem zweiten 1-2-Album. Oh Gott, jetzt klinge ich schon wieder so alt wie
Mutti, die Oma aus dem zweiten Stock.
Nee, ich weiß auch nicht, wie der heißt, keine Ahnung.
Redaktion, such es raus. Stimmt. So, ihr habt auch bei den Song der Woche mitgebracht, ne?
Ja, René, leg du mal los.
Ja, ich hatte den von dem Kollektiv, das ich sehr gut feiere. Ich habe ja wirklich ganz auf die Schnelle nochmal gesucht, ne? Weil wir wollten ja so ein bisschen aktueller bleiben. Also jetzt so nicht von. Du hast es ja jetzt leicht gemacht, Nico. Eigentlich hätte ich auch Afro nehmen sollen. Du hast ja jetzt leicht gemacht wegen Urlaubsbonus und so. Ich habe mir halt diesen Song genommen vom Kollektiv Am Apparat, weil ich finde, die sind unterrepräsentiert. Und Kuba hatte mir ja freundlicherweise die Dingens geschickt, die aktuelle Playlist von Backspin. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ich kenne ja wirklich fast alles, was da drin ist. Also suche ich mir natürlich nichts daraus aus, sondern es ist immer besser, was zu nehmen, ne, was man dann vielleicht nochmal neu entdecken kann. Und deswegen der Track ist jetzt auch eher so ein, ja, etwas längerer Track mit mehreren Tracks, aber bringt so ein bisschen dieses Feeling rüber vom Am Apparat, dieses so ein bisschen, da sind ja auch super junge Rapper dabei und das fand ich halt einfach richtig dope. Es hat mir einfach gut gefallen, weil die technisch sehr solide sind, geile. Es gibt ja einige Crews, die sind Anfang 20, so die machen so diesen sperrigen Sound, also von daher Pestizid und Dingens Jonathan vom Am Apparat fand ich richtig dope und so, habe ich mir richtig gut gefallen. Ist halt irgendwie so eine Mischung zwischen einer Doku und einem und mehreren Tracks und ja, feiere ich übelst ab. Deswegen von mir Pestizid und Jonathan W.R. Junior, ne, Katakumda Y. Katharsis. Ja, ich mag auch das Wort Katharsis und so. Also ich wollte unbedingt was reinbringen, was vielleicht nicht so im Fokus ist.
542 Klicks. Da sind wir
ja, ist doch cool. Ich habe mal mit Sonne Ra gesprochen, der hat mal gesagt, yo, wenn du gute Rap-Musik finden willst, und das gilt für alle Sparten im Rap, meint, der muss immer nach wenig Klicks gucken.
Ja,
das Konzept habe ich mich gehalten.
Ich möchte an der Stelle auch ganz schnell betonen, ich mache das hier nur ein bisschen noch Spaß mit den Klicks arbeiten, nicht, dass ja. Mir da draußen wieder irgendjemand erzählt.
Nein.
Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt an den 17 Minuten, weil die auch relativ krass ästhetisch so mit den Zwischensequenzen gefilmt wurden. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Also
toll, dass es dir reingezogen
hat. Ja klar. Ist auch, ich kenne die auch schon.
Am Apparat aus Bremen, ja, die gibt's seit einigen Jahren. Das ist so ein, ich stehe auch auf Kollektive, verschiedene Characters so. Und wenn's dann halt auch, das sind ja auch, die sind auch alle viel, viel jünger. Ist ja auch noch eine ganz andere Generation. Und ich feiere das halt so. Ich mag's. Es gibt ja aus Bremen, gibt's noch hier Tight Ill und diese ganzen anderen Dudes, Erotic Toy, Rackets und so. Ist auch richtig dope. Also ich feiere beides und es ist interessant in so einer Stadt wie Bremen, was die für Refugien bietet, anscheinend.
Und wenn ihr Jungs wie die suchen oder finden wollt, die René uns heute aufgetischt hat, dann empfehle ich euch auch dort wieder Love and Hate, beziehungsweise Talking with the B-Bass, das zweite Format aus dem Kontext, wo nämlich B-Bass genau diese Leute rausholt und wir sie sogar in Interviewformaten alle so ein kleines bisschen vorstellen. Da waren schon einige Untergrundperlen dabei, die ähnlich große Klickzahlen hatten, was mir immer eine große Freude ist. Figup, du hast jemanden ausgesucht, der zu meinen 3-4 Kandidaten gehört gerade, so die, wo ich jedes Mal hellhörig werde, wenn ich mitkriege, dass die was machen.
Ich kann dir sagen, wieso. Ich habe mir Helikopter rausgesucht.
Yeah.
Ein Teil von Petit Fré, sein Bruder Tusho Beat produziert momentan oder macht auch schon seit längerer Zeit für ihn Mucke. Ich weiß das, weil wir natürlich selber schon mal was released haben. Er ist auch auf dem Mega-Remix mit René mit drauf und hat dort auch super Lines abgeliefert. Da hat's mich schon, also ich kenne ihn eigentlich schon länger, weil wir auch schon vor, ich glaube, 4 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, eine EP oder ein Album gemacht haben, das wir nie released haben. Zu meiner Schande muss ich sagen, ich möchte mit ihm auf jeden Fall definitiv weiter Musik machen, weil ich halte ihn für einen der talentiertesten und ich würde sagen so the most Shotgun MC aus Deutschland.
Ja,
super. Der hat einfach Inhalte, Reime, er ist lustig, er schießt unglaublich scharf, er ist unglaublich auf seinem eigenen Planeten. Ich weiß, dass er und Tusho zusammen Musik von René gehört haben und gleichzeitig halt NWA gefeiert haben. Die konnten das alles irgendwie vereinen, also diese Ur-90er-Sachen, so dass man ich sage jetzt mal, wirklich mit den Attitudes so kein Problem hat, dass man einen Blumentopf hört und sagt, hey, ist fresh, man. Aber was ganz anders selber macht, ne? Aber trotzdem sich was da rauszieht oder informativ halt Lines bringt. Helio selber, der Track mit einem Lächeln ist momentan so, finde ich ihn sehr gut, weil er auch einfach unkonventionell abgeht. Er ist nicht so versiert auf, ich mache jetzt einfach nur meine 12 Bars, dann kommt die klassische glatt gebügelte Hook, dann kommt schon wieder irgendwie mein Refrain und dies und das. Sondern es ist einfach, er ist einfach ein Rohdiamant und er behält sich das schon lange auf. Und was ich halt persönlich weiß, das kann man natürlich auch durch die Visuals sehen, er hat in den letzten, ich glaube, lass mich lügen, 2, 2,5 Jahren unglaublich viel abgenommen. Also ich habe Videos mit ihm gedreht, 3 Stück, die können wir gar nicht mehr verwenden, weil er einfach nicht mehr so korpulent ist, sondern sehr stabil jetzt ist. Und auch dafür mein Respekt. Und er hustelt auf jeden Fall hart. Und schaut das an DJ Access, die sie auch gerade supporten. Und ich finde den Track super fett. Ich habe mir die ganze Woche reingezogen. Der ist zwar jetzt vom 23. schon, also ein paar Tage über Overload. Mhm. Aber ich habe das Ding einfach gepumpt, weil ich so, es ist einfach so, gib ihm, Lines, bam, 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 unkonventionell. Dope und Flows.
Und ich fühle genau das, was du beschreibst, inklusive diesem Song.
Ja, ich feier den auch.
Und dem und diese Grundhaltung, kein Problem damit zu haben, in einer Playlist Blumentopf neben Haftbefehl, Jay-Z und weiß ich nicht, Migos sitzen zu haben. Kann ich auch. Und deshalb, glaube ich, fühle ich den so.
Der funktioniert eben auch. Und er hat einfach dieses, ich meine, ich habe Songs mit ihm wirklich da, das ist voll krass, oder auch mit diesem Remix, wo er dann so sagt, ich bin kein deutscher MC,
ich bin kein deutscher Rapper, ich bin nur ein Rapper in Deutschland.
Ja. Und er bringt auch immer so viele diese Wahrheiten, sage ich jetzt mal so, über dieses europäische Verhalten gegenüber Afrika und so, das fließt er oft in seine Texte mit ein und er bezieht sich sehr auf seine Herkunft. Er hat ganz spannende Lines geschrieben auf dem Album mit mir, wo er so Sachen sagt wie im Prinzip, dass die Mütter nicht leiden sollen, sondern eigentlich leben müssten wie Queens und solche Sachen sind für mich immer sehr inspirativ, wenn Leute wirklich so ein Händchen auch haben und sie zeigen, sie sind ja viel mit Kids auch immer zusammen, also es sind ganz warmherzige Menschen und es ist einfach dope, was er macht. Props.
Ich muss in den nächsten Podcast, deswegen muss ich hier...
ich muss auch los.
Nee, aber wir brauchen noch was von dir. Deswegen musst du noch 2 Minuten warten.
Okay.
Ein Dompteur-Arbeit mit dir heute, René. wir haben am Schluss immer noch unsere Hausaufgaben und ihr beide müsst uns Hausaufgaben aufgeben. Das habt ihr mit auf den Weg bekommen. Einer von euch einen Song für uns vor 2005 und einen für nach 2005.
Ach, scheiße.
Ich dann hab hast du jetzt Songs.
Ja, mach du mal für mich auch. Ich hab keinen.
Okay. Ich hab 2.
Danke, Mario.
Wir haben aber noch Hausaufgaben von der letzten Woche mitbekommen. Die müssen wir noch schnell abarbeiten. Und bei mir geht's echt relativ schnell. Und das ist liebe Grüße an Greenie. Wir hatten einen sehr guten Podcast vor dem Urlaub mit Optimane und Greenie. Die hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Hausaufgaben waren anstrengend. Ich habe Lil Yachty bekommen mit Rio Da Young, OG. One Versus One hieß der Song. Und der Song, irgendwie richtig anstrengend. So ein klassisches 808 monotone Gebretter mit monotonen Rappern, aber die Gesamtattitude der Dudes da drauf hat dem Ganzen so für mich ein Gefühl gegeben von, okay, dritte Runde und ich bin drin und ja, wir drehen in diesem Liquor Store und ja, die Wackelkamera mit der, okay, ich fühl's irgendwie, ich kann verstehen, warum ich darauf irgendwie abgehen kann und irgendwie wenn das genau meine Mucke ist, Turn-Up krieg und so und dieser übliche USA, gib mir einen scheiß Laden, stell dich davor, sieht aus wie ein Video, funktioniert immer, Effekt, den hatte ich auch. Dann habe ich aber parallel von ihm, und das war, glaube ich, ein bisschen eine Lokalhausaufgabe, weil er quasi zum Team gehört, Jason und Mula mit vorbei bekommen. Und das klang halt wie komplett die deutsche Version von dem, was ich auf Amerikanisch gehört habe. Und damit hat sie mich leider nicht so angesprochen. Das war insofern ein bisschen schade, aber ich kann nachvollziehen, auf welchem Film die sind, weil ich halt den Song vorher gehört habe. Es ist aber auch so, dass so Sachen von Lil Yachty mich trotzdem irgendwann mal oder vor allen Dingen dieser Rio Da Young OG, der hat mich jetzt mehr gekickt. Und ich habe angefangen, mir 3 Songs von dem anzuhören. Aber schöne Grüße an Greenie. Umgehauen hast du mich nicht mit der Hausaufgabe. Wie war's denn bei dir, Kuba?
Meine Hausaufgabe war sehr interessant, aber leider irgendwie sowohl alt als auch irgendwie nicht sonderlich gut erforscht in dem Sinne, dass es nicht mal Lyrics zu gab. Mein Song war Suicide von Tommy Wright III. Wer Tommy Wright nicht kennt, kommt aus Memphis und gilt als einer der Pioniere für den Memphis Sound, hat auch schon in den 90er Jahren Trap gemacht. Genau, meine Hausaufgabe war Suicide. Ein äußerst düsterer Song, inhaltlich wie soundtechnisch. Ich fand es aber eigentlich ziemlich gut. Das Problem ist, ich bin ja wirklich jemand, der Lyrics braucht. So, ich kann nicht parallel zum Song die ganze Zeit die Lyrics mithören, weil also so my English is not the yellow from the egg, würde ich dann am Ende sagen. aber im Song, also so ein bisschen was habe ich natürlich doch rausgehört. Also es ist auf jeden Fall kein Feel-Good-Song. So, er rappt über harte Zeiten in seinem Leben und irgendwie auch als einzigen Ausweg in diesem Leben sieht er halt seinen eigenen Tod an. Er hat auch eine Zeile wie The Only Way to Get Rid of My Problems, Suicide, was er natürlich dann auch sehr schön ins Mikrofon schreit. Guter Song, eigentlich auch eine gute Hausaufgabe. Ich bin echt ein bisschen traurig über die nicht vorhandenen Lyrics. Dachte, 2021 hätte dafür gesorgt, dass es für alles Lyrics gibt. War leider nicht so.
Aber da kann man Opti ja auf jeden Fall Props für geben, weil das ist wirklich deep in the crates vom Memphis Sound, was er da mitgebracht hat. Ja. Von dort aus könnt ihr euch loshangeln und zu ganz anderen Songs gehen und dann seid ihr einmal irgendwo angekommen bei dem, was ein Opti-Main heute ausmacht. Wir brauchen am Ende noch Hausaufgaben von euch.
Genau, die kann Mario geben.
Ja, also meine Hausaufgaben wären jetzt von der Vorzeit. Muss ich jetzt jeweils zwei Songs eigentlich nennen?
Nee, ja, für mich einen mit.
Nee, wir brauchen einen von vor 2005, den kriegt
ja
Kuba. Das ist für mich.
Okay, und das ist Keros One, Step Into a World. Mhm. Und für dich habe ich Morlock Dilemma, Asi-Klatsche.
Das wird lustig, freue ich mich drauf. Cool. Schöne Hausaufgaben und vor allen Dingen, Leute, in der XXL-Version ein überragender Podcast heute. Vielen, vielen Dank.
Ja, war richtig geil. Vielen Dank für die Einladung, Jungs. Ich freue mich.
Kuba, warst du zufrieden? Das
war auf jeden Fall eine sehr angenehme Zeitreise mit euch. Und René, falls du jetzt hättest du auf jeden Fall noch die Möglichkeit, deine Buchtipps rauszuhauen.
Okay, pass auf.
Bücher, dafür ist nämlich noch Zeit.
Bücher, die Deutschrap lesen muss. Einmal, mein erster Tipp, Sei kein Mann. Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs ist, von JJ Bola. Zweiter Buchtipp, Deutschrap lesen muss, Exit Racism, das Handbuch von Tuboka Oget. Ja. Und das dritte Buch, ja, ist von Berthold Seliger und heißt das habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Warte, ich habe Berthold, einen Augenblick. Das heißt, es gibt nämlich zwei von dem. Einmal über die Musikindustrie, aber ich meine eigentlich Imperium, wie heißt denn das nochmal? Ich bin noch nicht ganz durch. Imperiengeschäft heißt das. Und zwar vom Imperiengeschäft, wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören. Berthold Seliger ist ein jahrzehntelanger Konzertagent. Das sind meine drei Bücher, Buchtipps für Deutschrap. Yeah.
Buchtipp 3 würde ich Figo an die Hand geben. Dann dreht er das Ganze daran um und baut das Crappack Imperium nach genau diesem Modell auf.
Ich bin dran.
Ich muss jetzt leider gehen.
Und wir auch, René. Deswegen also sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen.
Ciao. Macht's
Leute,
gut, Leute.
Es hat Spaß gemacht. Peace. Das war der Backspin Podcast. Bis nächste Woche, nächste Folge.
Ciao, Kuba. Tschüss.
Ciao, mach's Nico. Gut.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Bis auf den Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphasen, denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.